herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers mit einer pickepackevollen Klassik-Folge. Heute in einem wunderbaren Moment haben sich JD, unser Gast und ich wieder Zeit genommen. Und das, was wir euch heute präsentieren wollen, ist vielleicht ein bisschen oldschool für uns auf jeden Fall, weil wir zurück zu unseren Wurzeln gehen nach der großartigen, jetzt haben wir doch mal Toplisten-Folge gemacht und wir haben natürlich wieder Spiele mit an Bord. Aber noch mehr freue ich mich, dass der Riesen-Ostfriese wieder da ist. Hallo JD.
Moin Olli, und ich war auch schon die ganze Woche auf voller Vorfreude, weil wir haben schon ewig, haben ja heute festgestellt, keine Klassik-Folge mehr gemacht. Zwischen all dem ganzen Special-Gedöns, was auch cool war und einen tollen Menschen, die wir eingeladen haben, endlich mal wieder eine ganz stinknormale Folge.
Ja, absurd, oder? Endlich mal wieder das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, nämlich wir stellen wieder 6 Spiele vor zu einem Thema, das sich unser Gast ausgesucht hat. Wir gucken wieder, ob es ein Jacques Wiesel gibt und ein bisschen was zum Mitspielen und Miträtseln gibt es natürlich auch.
Genau, und unser Gast ist niemand geringeres als, ich sag noch nicht, wie er heißt. Ich nenne erstmal die Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe. Jetzt brauchen wir so Musik, weißt du, so ein Einspieler, wo so Rückblende mäßig so. Hm? Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber okay, wir arbeiten nochmal an der Vertonung. Also, es begab sich im Jahr 2024, da habe ich für einen Verlag gearbeitet und irgendwann kam ein junger Mann mit einer ähnlichen Frisur, wie ich sie habe, und einem riesen Koffer mit Würfel drauf, und er hatte, glaube ich, ein Schild drauf, wo drauf stand, gratis Würfel hier oder so. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und dann haben wir Nummern ausgetauscht, beziehungsweise Instagram-Kanäle ausgetauscht, und seitdem sind wir immer so ein bisschen lose im Kontakt. Mal wieder, mal weniger. Es ist Montag für uns alle, Freunde. Und die Rede ist von niemandem geringeren als Mr. 19.000 Würfel himself. Ich glaube, die Zahl ist richtig. Hagü, also known ist der Lord of the Dice. Wobei ich finde, du solltest Lord of the Dices heißen, weil das ist nochmal der Plural vom Plural. Weil Dice reicht bei dir, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß. Grammatik ist nicht so meins. Aber schön. Moin, dass du hier. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz selber vor.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Und schön, dass wir uns auf die Weise auch mal wiedersehen und hören. Mhm. Ja, Hagü steht für Hans Günther, aber so nennt mich gar keiner mehr. Und den Lord of the Dice, den hat mir vor 25 Jahren ein Freund verpasst, weil es da diesen Lord of the Dance gab. Mhm. Und natürlich auch den Herr der Ringe. Aber das vom Klang war halt Lord of the Dance zu Lord of the Dice, weil ich damals schon eine recht große Würfelsammlung hatte. Ja, 19.000 Würfel ungefähr stimmt. Ich habe wirklich in meiner Sammlung momentan etwas über 19.000 verschiedene Würfel. Also das sind jetzt keine doppelten oder 10.000 weiße, die an die Wand geklebt wurden, sondern ich habe wirklich im Laufe der letzten knapp 35 Jahre über 19.000 Würfel in meine Sammlung gepackt. Und angefangen hat das, wie bei den meisten, die dieses Hobby auch betreiben, natürlich mit einer ganz klassischen Tabletop-Rollenspielgruppe, damals DSA, damals noch mit meinen Kumpels vom Abitur. Die Gruppe besteht übrigens immer noch, und wir spielen immer noch ein-, zweimal die Woche, seit 35 Jahren. Zwar mit wechselnden Mitspielern, aber trotzdem, der harte Kern besteht noch. Und irgendwann ist das so ein bisschen mit den Würfeln bei mir ausgeartet. Also ich bin mittlerweile auch Würfeldesigner mit einer chinesischen Firma zusammen, die meine Würfel dann kreiert und dann per diesem, wie heißt der, mit dem großen A, ne? Der oder auch der andere A aus Asien, da wird's dann drüber vertrieben. Und so ist dann so ein kleiner Wunsch wahr geworden, dass mein Hobby mir mittlerweile sogar ein bisschen Geld reinbringt. Aber trotz allem gehöre ich auch zur Gattung des Homo Ludens, also der spielende Mensch. Ich habe jetzt das letzte Update für die Boardgame-Geek-Liste waren dann irgendwas auch von 330 Brett-Kartenwürfelspielen insgesamt. Also es geht nicht nur um das Würfelsammeln, sondern es geht bei mir auch immer um das wirklich Zocken, aber halt analog. Digital bin ich so gar keiner. Aber analog dann unheimlich viel.
Jetzt fallen mir sofort 2 Dinge ein. Bei knapp 330 Spielen, das ist ein Schicksal, das kennen wir alle, dafür muss man Platz finden. Aber wie kriegst du 19.000 Würfel bei dir unter?
In vielen Vitrinen, vielen Kisten und einem extra Kellerraum.
Und hast du Brettspiele hast du ja alle nebeneinander stehen normalerweise. Wie darf ich mir das bei dir zu Hause auch vorstellen? Also du kommst rein wahrscheinlich, hast dann sowas wie einen Flur. Und dann hast du eine Vitrine und jeder Würfel ist einzeln ausgestellt, oder Wie darf ich mir das vorstellen?
Mein Hauptaugenmerk liegt mal auf den Rollenspielwürfeln, diese 7er-Sets vom W4 bis zum W20, was man halt für DSA, Dungeons and Dragons, Pathfinder und so weiter braucht. Und von diesen Sets, da habe ich also das Hauptaugenmerk drauf, da müsste ich so 1.500 Sets haben. Und die sind meistens in diesen klassischen Bricks, also diese die Firma Chessex hat das mal etabliert. Ist unten eine schwarze Base, darüber ist ein viereckiger Klotz, hohl, transparent, und da sind die dann drin. Und die kann man sehr schön in Vitrinen stellen. Ich bin aber jetzt, dadurch, dass ich immer mehr durch die Globalisierung auch in China kaufe und dort in den Fabriken einkaufe, übergegangen in Sortierboxen. Da passt halt in so eine kleine, die nennen sich, weiß gar nicht, wie die heißen, da passen halt 18 Sets in eine Schachtel rein, die lassen sich wunderbar stapeln und dann auch schön beschriften. Und dann hat man die auch sortiert, zum Beispiel nach Bestellnummer oder Serien und Ähnliches.
JD hat ja gesagt, ihr seid euch auf der Spiel begegnet und du hast Würfel verschenkt. Und jetzt hast du gesagt, du produzierst doch deine eigenen Würfel. Was sind das für Würfel, die du auf der Spiel weggibst, und wer kommt denn den Genuss davon?
Also es war nicht ganz, dass ich Würfel verschenkt habe, sondern mein Würfelkoffer, der hat eine große Flagge an der Stange, und auf der Flagge ist eine Katze drauf, und die sitzt in einem Schulraum und hält die Hand hoch, und da steht dann drauf: Hände hoch, wenn du Würfel magst. Also hands up if you like dice. Und JD hört, sah ich nur hinterm Stand, so die beide Arme hochreißen. Und dann kommt man natürlich sofort in Kontakt. Und ich habe meinen eigenen kleinen Werbewürfel mal produzieren lassen. Der ist grün und da sind meine eigenen Zahlen und Symbole drauf und mein Logo. Und jeder, der mich dann auf der Messe anspricht, auf den Koffer oder auf die Flagge oder so, dann sage ich: Hier, der ist zur Erinnerung an dich. Und die anderen Würfel, die gibt's halt ganz normal auch mittlerweile im Handel, beziehungsweise da waren auch schon 2, 3 Kickstarter-Projekte draus geworden.
Gehörst du dann auch zu den Ausstellern auf der Messe, oder bist du immer nur als Privatperson da und hast eben Würfel im Gepäck?
Ich habe Würfel im Gepäck und ich laufe rum, ich gebe Geld aus. Also ich arbeite, um den Namen zu nennen, mit der Firma Bescon zusammen. Die waren dieses Jahr auf der Spielemesse sogar mit 2 Ständen. Ein Stand war, wer sich vielleicht da noch ein bisschen umgesehen hatte, das waren die Tavernenwürfel, das Tavern Dice Spiel. Und die hatten noch einen eigenen Stand, aber ich bin dann immer nur so eine Stunde und gebe mal vielleicht ein paar Interviews, von wegen, das ist der, der die Würfel kreiert hat. Aber ich gehe wirklich 2 Tage auf der Messe rum, laufe mir die Füße platt und die Knie wund und den Geldbeutel leer. Und zwischenzeitlich halt noch viel connecten, um dann halt Leute wie euch kennenzulernen.
Ja, es war eine sehr sympathische Nummer damals, das kann ich aber erzählen. Wenn du so Würfel anfängst zu kreieren, wie gehst denn du da vor? Also Würfel ist ja jetzt, ich spiele ja selber Pen & Paper, und Würfel ist ja schon, ich sag mal, ein atmosphärisches Herzstück. Du kannst halt normal mit Omas Kniffeln spielen, wenn du ein W6-System hast. Aber es gibt ja auch welche, die sind unfassbar schön, hübsch mit Elfenschrift und Orkenzeichen und was auch immer. Wie gehst du an so einen Würfel ran, also an das Design eines solchen Würfels?
Das ist pure Intuition. Also das erste Set, was wir entworfen haben, was auch interessanterweise immer noch das erfolgreichste ist, das war vor knapp 8 Jahren. Da ist die Firma Bescon auch an mich herangetreten. Ich war damals noch Administrator der Facebook-Gruppe Dice Maniacs. Damals waren wir so 500-600 Leute. Mittlerweile sind es, glaube ich, 13.000. Also Corona hat auch viele in die Sammelleidenschaft getrieben. Und dann kam die Firma Bescon auf mich zu und sagte so: Wir haben die Maschinenpower, wir haben die Leute, wir haben die Erfahrung, wir haben nur keine Ideen, um eine Marke zu werden oder am Markt mitzuspielen. Und da sind wir uns ziemlich schnell einig geworden, dass ich gesagt habe, so, ich liefere euch Ideen von Würfeln, die ich einfach gerne hätte, die es aber noch nicht gibt, versucht die zu produzieren, und dann beteiligt mich am Umsatz, da habe ich am meisten von, oder wir alle, dann ist das Risiko gleich verteilt. Und den ersten Riesenhit, den wir gelandet haben, das waren die Icy Rocks. Das sind blau-weiße Würfel, die im Dunkeln auch blau-weiß leuchten, also wirklich wie Eis. Und die Idee damals war halt: Alle Rollenspieler stehen, warum auch immer, auf nachleuchtende Würfel, diese Glow in the Dark. Obwohl keiner im Dunkeln spielen würde. Der einzige Vorteil, den ich bei nachleuchtenden Würfeln sehe, ist, wenn man Tabletop spielt, die meisten spielen es im Keller, meistens ist da irgendwie noch ein oller Teppich drunter oder so. Und wenn der Würfel runterfällt, ihr wisst das vielleicht selber, ein bunter Würfel auf einem bunten Teppich, dann geht's los. Dann einfach Licht aus und sofort siehst du den, der runtergefallen ist. Da sehe ich den einzigen Vorteil drin. Aber es ist natürlich auch ein geiler Effekt. Und dann habe ich damals die Firma Bescon gefragt, habe ich gesagt: So, es kann doch nicht sein, dass es nur grünen nachleuchtenden Farbstoff gibt. Das muss doch noch anderes geben. Ja, wir haben blau, wir haben orange, wir haben weiß, wir haben gelb. Was willst du denn haben? Blau wäre geil. Oder irgendwie noch weiß, so. Irgendwas eismäßig, was Kühles. Ja, wollen wir aber nicht. Meine ich, warum nicht? Ja, der Farbstoff ist teuer. Ja, 2 Cent pro Würfel mehr. Da habe ich dann mal gelacht. Da habe ich gesagt: So, ich glaube, Marketing muss man euch auch noch ein bisschen beibringen. Weil wenn wir als erste blau leuchtende Würfel als Rollenspielwürfel auf den Markt bringen, dann können wir auch einen Dollar mehr verlangen. Dann sind die 2 Cent für 7 Würfel völlig Pillepalle. Das interessiert dann keinen mehr. Und wir haben jetzt in den letzten 18 Jahren knapp 14.000 Sets davon verkauft. In den letzten 8 Jahren, so. 14.000 Sets davon mittlerweile verkauft.
Das ist mal eine Hausmarke. Das hat sich, denke ich mal, doch belohnt. Ich bin kein Mathematiker, aber das kann ich sogar in meinem kleinen Pädagogenköpfchen errechnen. Was ist denn so das kurioseste Würfelset, das du hast? Also es gibt ja leuchtende Würfel, es gibt ja Würfel, die haben Flüssigkeiten innen drin, es gab Würfel mit kleinen Figürchen innen drin. Es gibt ja auch wirklich unfassbar viele Sachen.
Ja, es gab eine Zeit lang von der Kuriosität, das müsste so 8, 9 Jahre her sein, auf Kickstarter mal eine Serie, die nannte sich Polly Heroes. Mhm. Da hattest du auch 7er-Sets, die waren aber thematisiert. Das heißt, das eine war wirklich ein Warrior-Set. Das zum Beispiel der W20 war ein Schild, wie du das bei einem Gladiator kennst. Mhm. Der W10 war ein Kampfhandschuh, als eine Art Walze, die sich dann so drehte. Und der W4 war ein Speer oder ein Kurzschwert, irgend sowas. Mhm. Davon haben die mehrere Serien rausgebracht. Ein Warrior-Set, ein Mage-Set, wo es dann, da war der W20 ein Zauberhut, den du praktisch wie ein Kreisel gedreht hast. Und von den kuriosen Sachen, die mir am besten gefallen haben, das war eine Firma aus Australien, die hat eine Pagode erstellt. Das heißt, du hast wirklich eine chinesische Pagode aus Metall. Die waren aus Bronze oder sogar gegossen oder gepresst auf jeden Fall. Mhm. Und diese Einzelteile konntest du als Kreiselwürfel alle runternehmen. Also das Dach waren W4, darunter die erste Etage waren W6, der Zaun drumherum war dann ein W8. Bis unten zur Basis des Turms waren W20 und darunter die Erdplatte war sogar noch ein W2. Das heißt, einfach nur, du hast einfach zur Mütze hochgeworfen, das war 1 oder 2. Ja, ja. Das Ganze in einem Schmuckset aus Metall, auch nicht günstig. Also ich glaube, ich habe damals irgendwas um die $50 bezahlt. Aber du packst dieses Ding aus und stellst es hin. Du kannst es also, wie heißt das so schön, diese Coffee-Table, ne? Das passt gut auf mein Coffee-Table. Du kannst es hinstellen, wirklich als Deko-Objekt und keiner sieht, dass es Würfel sind. Und dann packst du die aus und so, okay, ich würfel mal eine 4, ich würfel eine 6, eine 8, eine 20. Und dann so, ja, auch das sind Würfel.
Was hältst du denn von dem Trend, Würfel jetzt so Multi-Use zu machen? Also es gibt diese Scheiben, dann hast du da, kannst du drehen.
Die Spinner, genau.
Und dann hast du quasi alles in einem.
Ja, es gibt die Spinner. Ich habe letztens noch einen Turm gesehen, auch einen Dolch gab es, wo der Griff aus 7 Ringen bestand. Ja, es macht Eindruck, wenn du damit am Spieletisch bist und kommst damit an. Dann guckt natürlich jeder. Es hat was von Überraschen oder Neid erzeugen vielleicht auch. Aber für mich, ich brauche einen Würfel, der relativ schnell ein Ergebnis zeigt. Das heißt, ich würfel den, der hüpft 2, 3 Mal, 6, babam, 12, babam. Und gerade diese Spinner und so, die brauchen ewig. Ich meine, die sollen ja gut gelagert sein, damit man sieht, dass es eine gute Qualität ist mit einem Kugellager. Aber wenn ich so ein Ding anschubse und nach 50 Sekunden, ja, ich weiß noch nicht, ob ich den, jetzt, ich weiß noch nicht mein Ergebnis. Zum Hinstellen schön, zum Benutzen finde ich sie eher hinderlich.
Hagi, im Hintergrund der Aufnahme, wir sehen uns ja alle hier über eine Videokonferenz, sehe ich keine Würfel, aber Spiele, und du hast ja eben vorhin schon gesagt, dass du auch eine wirklich attraktive Sammlung hast. Und wir haben eine Kategorie, die heißt Aus der Lameng. Also Spiele, die wir in der letzten Zeit gespielt haben, die uns aus Gründen in Erinnerung geblieben sind, weil wir sie besonders gut oder besonders schlecht fanden. Und damit würde ich jetzt ganz gern weitermachen. Ja, JD, dann lass uns doch mal Aus der Lameng ein bisschen quatschen, was du in letzter Zeit gespielt hast.
Ja, wir hatten ja Spielmore bei uns und es war ein voller Erfolg und das meistgespielte oder eins der meistgespielten Spiele ist auch eins der meistgespielten Spiele hier im Hause momentan, ist Panda Royal. Wenn wir bei Würfelspielen sind, dann müssen wir auch über Panda Royal sprechen. Also müssen wir sowieso. Aber das Spiel ist so cool, das ist so toll. Das sind 10 Runden reinster Badewannenwürfel. Du schmeißt die einfach so händeweise in die Mitte. Spiel. Ja, und ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich mag das nicht. Sonst hast du ja immer Spiele, gerade wenn es so Hype-Titel sind, die polarisieren. Nee, Panda Royal ist immer eine Richtung, cool, muss ich haben. Ich mag das einfach. Das hätte man auch übrigens super nochmal in eine andere Story packen können, auch in irgendeine Pen-and-Paper-Story mit, das ist der Kleriker und das ist der, aber das ist eingestellt. Mega. Habt ihr, Olli, von dir weiß ich, dass du Panda Royal gespielt hast, schon vor Hunderten, vor Äonen quasi. Hagi, hast du Panda Royal schon mal gespielt?
Ja, natürlich. Allein als da auf der Aufkleber stand mehr als 100 Würfel. Was meinst du, was dann passiert mit meinem Kopf?
Der Trigger kommt nur noch, ist gedrückt.
Das muss ich haben.
Ja, und was sind deine Spielerfahrungen damit?
Panda Royal, ich find's genial. Kniffel auf Drogen. Und vor allen Dingen, weil es bis zu 10 Leuten geht, dann bricht der, also das Maximum, was wir jetzt gespielt haben, waren 5. Und das war schon hardcore. Wenn ich mir überlege, ich mach das mal bei irgendeinem Partyabend mit 8 oder 10, ich glaube, dann drehen alle am Rad, aber das macht Spaß.
Ja, also ich habe schon mit 8 Leuten gespielt. 10 habe ich noch nicht gehabt, aber 8 Leute habe ich schon. Das war auch schon, du musst, glaube ich, die richtige Truppe dafür haben. Weil du hast ja dann auch ein bisschen Downtime.
5 finde ich eine ganz hervorragende Personengruppe. 6 kann ich mir auch noch so ganz gut vorstellen. Und eine Beobachtung, Hagi, das unterstützt das, was du gerade gesagt hast, gut kopfrechnen können. Also in der Regel sind Leute am Schluss dabei, die einfach mal das Handy rausholen über den Smartphone-Rechner, da die Ergebnisse zusammenrechnen. Liebe Grüße an Daphne übrigens.
Ich warte noch auf die App, wie bei Mischwald, dass du einfach darauf klicken kannst und dann rechnet dir das automatisch zusammen.
Über die Kamera einfach nur draufhalten.
Genau.
Aber Mathe-Lehrerinnen und Lehrer wollen das verhindern.
Oh je. Naja, gut. Okay. Gut, Hagi, was hast du denn gespielt?
Was mich total geflasht hat, und ich bin so einer, der fängt so 6-7 Wochen vor der Spielemesse an, die App zu füttern, beziehungsweise sich durch alle Foren durchzulesen und alle Videos zu gucken, so was will ich mir denn mitnehmen? Und interessanterweise, erst an dem Mittwoch vor der Messe ist mir Cardia aufgefallen.
Das Duell um Cardia, das Kartenspiel?
Genau. So, und das ist mir erst an dem Mittwoch vorher aufgefallen. Ich habe es mir dann Donnerstag direkt geholt am Stand. Gab es ja noch eine Zusatzkarte dabei. Ist ja meistens so Promo auf der Messe. Und ich finde das so geil. Die hatten auf der Messe auch diese Tischdecken auslegen.
Ja,
die Matten. Dann, wo man die so schön spielen konnte. Die waren ja nicht verkäuflich.
Nur zu gewinnen, ja, ich weiß.
Ja, so, dann, naja, ich bin ganz gut, was Grafikprogramme eingeht. Ich habe jetzt meine eigene Matte. Ich habe mir jetzt selber eine drucken lassen, weil ich es einfach so geil finde, auf diesem düsteren Ding dann diese 15 Karten. Und es macht mir so Laune, weil du ja auch, du hast ja nicht ein Kartenspiel, du hast ja zwei. Es gibt ja da drin ja praktisch die Anfängerversion und die Profiversion. Und dann hast du noch diese Change-Karten wie den Flohmarkt und den was nicht alles, wo du dann die Bedingungen ja noch mal ändern kannst, wie deine Karten dann liegen oder sich wieder erneuern. Ich find's einfach nur geil. Und vor allen Dingen, es ist ein Kartenspiel, was innerhalb von 2 Minuten erklärt ist. Du kannst ja einfach drauf losspielen. Und das heißt, jeder, der hier mal vorbeikommt so und ja, was hast du letztens gespielt? Komm, setz dich mal hin. Komm, zack, zack, hier, Viertelstunde, eine Runde durchgespielt. Und alle schon angefixt.
Ja, easy to learn, hard to master. Wie war das auch noch?
Ja, ich habe das mit Julia gespielt und habe da auch eine sehr positive Erfahrung, aber ich war da so gerade eben noch so ein bisschen in der Schnappatmung, weil du mal wieder gerade eine der wunderbaren Brettspielphrasen rausgeballert hast. Easy to learn, hard to master. Oder wie man es auch ganz gern sagt, ja, mit jeder Partie wächst der Spielspaß, weil man das Spiel besser kennenlernt.
Ich könnte noch Tischpräsenz sagen.
Oh ja, Tischpräsenz ist auch immer ein geiles Reizwort. Ich nehme allerdings mal das Schlagwort Tischpräsenz und transferiere das allerdings nicht auf die Schönheit des Spiels, sondern die Präsenz der Menschen, die gestern am Tisch standen, als ich ein ganz außergewöhnliches Spiel kennenlernen durfte, das in ganz vielen Kreisen schon so ein bisschen als absoluter Kommunikationsgeheimtipp angegeben wird. Und zwar ist das Gibberus. Und Gibberus, das ist ein Wort, das erinnert so ein bisschen an Gibberish. Und Gibberish ist so ein englischer Umgangsausdruck für Gequassel, Gefasel, etwas, was man nicht richtig verstehen kann. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wir zusammen, bevor wir das Spiel spielen, eine neue Sprache kreieren. Zum Beispiel schreiben wir auf einen kleinen Zettel für den deutschen Begriff gut das Wort Itzibitz. Und für das Wort lustig Chippi. Oder vielleicht für das Wort laut Humba. Und dann gibt es eine Person, nachdem diese 18 Begriffe festgelegt sind, die uns ein Wort erklären muss von einer verdeckten Karte. Und das könnte zum Beispiel Papagei sein. Und jetzt geht das plötzlich los, dass Daphne sagt, Iki Mako ni Humba Jippi Jippi. Und du denkst dir, Alter, was ist denn jetzt gerade los? Bin ich denn bescheuert? Und dann guckst du aber auf die Worte, die sie gesagt hat. Und dann steht da, ich weiß, lustiger Vogel oder sowas. Und plötzlich beginnt in deinem Kopf diese Sprache zu wachsen. Und dein Ziel ist es eben, aus diesen Segmenten Sinn zu machen. Und wir können uns natürlich auch mit Daphne unterhalten, aber wir dürfen eben auch nur diese neue kreierte Sprache machen. Und während des Kommunizierens merkst du plötzlich, wie dein Sprachsystem wächst. Und das wichtigste Wort, das wir benutzt haben, war immer nein. Das war hi. Also wenn etwas traurig ist, dann ist es hi, yippie. Eben nicht lustig. Und so verdoppelst du plötzlich deinen Wortschatz. Und es klappt so ganz großartig, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Weihnachtsmann erklären musste und keine Sau verstanden hat, was ich denn meinte. Und also wir voll lachen, also ich kann es für zwei Personen beschwören, die kurz vorm Einpinkeln waren, wirklich so viel Spaß und Freude hatten mit diesem Spiel. Es ist ein Sprachexperiment, es ist ein Erlebnis, es war der absolute Lachflash und es ist die unattraktivste Spieleschachtel, die ich jemals gesehen habe. Da würdest du eher eine Modelleisenbahn drin vermuten. Das ist so ein, also entschuldigt, wenn ich das sage, aber ein hingerotztes Brettspielcover und du kämst niemals auf die Idee, was ein großartiger Spieleschatz da drin ist. Gibt es momentan nur in einer asiatischen Sprache. Ich gehe davon aus, es ist Japanisch und eben einer englischen Übersetzung. Die Karten sind auch Englisch. Das sollte aber kein Hindernis sein, denn wenn da steht Santa Claus oder wenn da steht Butterfly oder sowas, das kriegt man schon hin. Mhm. Und ansonsten hast du ja deine Sprache. Ich kann es euch nur anraten, JD, du wirst es im Januar kennenlernen. Ich habe schon Daphne gebeten, es mitzubringen. Es ist ein mind-blowing-Spielerlebnis, das ich so noch nie hatte. Es ist mit Abstand das beste Kommunikationsspiel, das ich jemals spielen durfte. Gibberus.
Das darfst du ja dann nicht mit Kindern spielen, hast du ja schon verloren.
Die Altersangabe ist ab 14 Jahren und ich glaube, das ist auch ziemlich angemessen. Es geht ja nicht nur darum, dir etwas zu merken, sondern du musst ja konstruieren. Du musst ja Sinn konstituieren, du musst eine Sprache neu erfüllen. Ich glaube, dazu musst du auf mehreren Ebenen abstrahieren können und gleichzeitig kreativ sein. Und deswegen glaube ich, dass es kein Spiel ist, an dem Kinder besonders viel Spaß haben, um gleich mit einzusteigen. Aber ich mache jetzt mal den JD. Easy to learn, hard to master. Oh, da kriege ich zwei Stinkfinger.
Ich habe voll den Retro-Flash aus einem Film aus den 80ern mit Ringo Starr in der Hauptrolle.
Caveman.
Genau. Ja. Und das war ja auch Duke Alanda, Baubau.
Ja, genau, das ist es. Das ist es.
Der Film kommt ja mit 10 Begriffen aus und damit kannst du alles erklären.
Hagi, danke, dass du es noch einmal gesagt hast. Das ist genau das Prinzip dieses alten Films aus den 80ern mit Ringo Starr. Und wenn ihr nicht mehr wissen solltet, wer Ringo Starr war, das war der, der bei den Beatles getrommelt hat.
Genau.
So, mein Herz rast schon wieder, weil ich mich an gestern Abend erinnern darf. Hab's übrigens auch im Nebensatz schon gesagt, wir haben das mit Daphne gespielt von Better Late Than Never. Fabi war leider ein bisschen krank. Auf diesem Weg, Fabian, gute Besserung, auf dass deine Halsschmerzen bald weg sind. Aber JD, hast du noch was aus der Lameng?
Ich habe noch was aus der Lameng und zwar eine Aktualität aus dem Hause Kosmos, die da heißt Oh My Word. Wenn wir gerade schon Kniffel auf Drogen hatten, ist Oh My Word, ich habe glaube ich noch nie so Wort, das auf Word gesagt, Wort, also Word, ihr wisst, was ich meine. Dann ist Oh My Word auf jeden Fall Stadt, Land, Fluss auf Droge. Wir haben vier doppelseitige Spielbretter und einen Timer, die legen wir alles in die Mitte. Und doppelseitig sage ich deswegen, weil auf beiden Seiten sind jeweils Kategorien drauf. Ich glaube 12 Kategorien oder 15, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall mehrere Kategorien auf jedem Brett. Dann haben wir einen Beutel mit Buchstaben und wir starten den Timer. Der ist immer unterschiedlich. Der ist mal nach 10 Sekunden aus, mal nach 15 Sekunden. Und wenn ich dran bin, muss ich aus dem Beutel einen Chip ziehen, da sind Buchstaben drauf, oder eben so Sonderchips, dann darfst du den Beutel einfach so weitergeben. Und dann musst du mit diesen Buchstaben eine der Kategorien abdecken. Das können sein Brettspiele, das können sein Sachen mit Doppelkonsonanten, Wörter mit Doppelkonsonanten, das können sein medizinische Geschichten und so weiter und so fort. Also eine hohe, große Bandbreite. Und dann decke ich das schnell ab und gebe den Beutel weiter. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn der Timer aus ist und ich habe den Beutel bei mir, dann bekomme ich ein sogenanntes Pechplättchen. Entweder zählt man nur die Pechplättchen oder man nimmt ein Pechplättchen, dreht es um und dann kriegt man die Minuspunkte dementsprechend. Naja, und das macht man so lange, bis man alle Kategorien abgedeckt hat. Und wer am Ende die wenigsten Pechplättchen hat, hat gewonnen. Aber es ist eine super Gaudi, weil es ist total hektisch und du kommst auf die einfachsten Begriffe nicht mehr, weil dieser Druck eben da ist. Und ich mag ja Spiele mit Hektik und ich mag Wortspiele. Von daher war das für mich ein No-Brainer, mir das in mein Regal zu stellen und das auch öfter zu spielen. Kennt ihr Oh My Word?
Nein, sagt mir noch gar nichts.
Nee, ich habe auch noch nicht die Finger an Oh My Word gehabt, aber klingt natürlich genauso, als würdest du das für den Januar ins Auto packen, damit wir das kennenlernen können, oder?
Möglich.
Ja. Hey, ja, JD, hey, es ist weniger als ein Monat, bis wir uns sehen. Also es ist eigentlich nur noch 3 Wochen, oder? Und dann haben wir so ein bisschen Exklusivzeit. Unsere Frauen, unsere Spiele und wir uns. Wird schön. Ja.
Ich habe übrigens schon Sanddorn, aber
Und wenn ihr wissen wollt, warum Sanddorn ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Podcasts ist, kommt doch einfach auf unser Community-Treffen im Januar. Da sind übrigens die Listen voll. Wir sind total glücklich. Also die Bude, das Brett und Bohne wird pickepacke voll. Und es sind ganz viele Menschen auch außerhalb des Saarlandes, die den Weg auf sich nehmen. Und was soll ich sagen? Also ich glaube Magdeburg, ich glaube aus der Nähe von München, es kommen Kölner, die obligatorischen Luxemburger und Mainzer sind unterwegs, Frankfurter sind da. Wir freuen uns total auf die Gelegenheit, mit euch ein bisschen exklusive Zeit verbringen zu können. Aber wir wissen noch gar nicht, wie das in dieser pickepackevollen Bude dann am Schluss ausgehen wird. Aber wir geben uns alle Mühe, dass ihr eine tolle Zeit haben werdet am 2. und 3. Januar bei Alles wegen Podcasten.
Aber vorher kann Hago uns noch seine Nummer 2 berichten. Ich habe übrigens auch Bock, so richtig.
Ja. Nummer 2, bin ich auch auf der Spielemesse drüber gestolpert. Nicht ganz, nein. Ich habe es vorher entdeckt und dann bin ich auf Zusätze gestolpert, nämlich auf den One-Card-Dungeon. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Davon habe ich schon was gehört. Das liegt hier bei mir auf dem Spieltisch.
One-Card-Dungeon. Ich denke gerade an Dungeon Exit. Das ist auch so ein, aber nee, das ist
kein Magnet. Das ist relativ neu, sieht relativ unattraktiv aus mit so einer 8-Bit-Schachtel.
Herrlich.
Aber richtig gut.
Retro ohne Ende. Du hast wirklich eine Spielkarte. Ich glaube, sie ist 4x4 oder 5x5 groß und spielst innerhalb von 10 Minuten dein eigenes kleines Dungeon durch. Ein Mini-Rollenspiel für dich alleine. Regeln sind schnell gelernt. Du hast ein paar Skills und ein paar Abenteuer und es gibt mittlerweile 3 oder 4 Erweiterungen schon. Es ist ein ganz kleines, du kannst es wirklich, es ist etwas größer als eine normale Kartenschachtel mit Würfeln und Spielbrett und allem drin. Und du kannst dein ein kleines Mini-Rollenspiel in 10 bis 15 Minuten durchspielen. Und mit den Erweiterungen bist du jetzt locker bei 15 bis 20 Spielen und das Ganze auch zu einem absolut netten Preis. Und auf der Spielemesse bin ich dann da so durch Halle 4 getapert und auf einmal sehe ich so links, Moment, Little Rocket Games, das sind die doch. Und gehe da hin und dann sehe ich, dass sie dann auf der Spielemesse sogar noch extra Würfel hatten im Special Design und noch aus Sperrholz ein gelasertes Würfel- und Tablet-Halter, dass du das also auf dem Tisch dann auch hinlegen kannst, dass nicht alles durcheinander wirbelt. Und das war dann für mich so das zweite Highlight, wo ich gesagt habe, so nicht nur das Spiel ist geil, sondern jetzt habe ich noch so einen exklusiven, ganz neuen Content noch dazu. Und das mag ich dann auch.
Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dirk. Der hat mir dieses Spiel ausgeliehen für meine Klassenfahrt nach Berlin und hat gesagt, hier, wenn du dann abends mal ein bisschen Abwechslung brauchst und vielleicht mal ein anderes Programm, als dich um Jugendliche zu kümmern oder um deine Kolleginnen, dann solltest du hier ganz viel Spaß haben mit One Card Dungeon. Ich habe mir nur die Regeln durchgelesen. Ich hatte keine Sekunde Zeit, bevor ich immer total übermüdet ins Bett gefallen bin. Hab's dann wieder mit nach Hause genommen. Aber ja, es ist schon längst überfällig, dass ich es zurückgebe. Aber ich zögere das noch so ein bisschen raus. Also es ist super clever. Du hast halt ein Layout eines Dungeons und du hast ein paar Würfel. Das sind Lebenspunkte, das sind Angriffswürfel und Verteidigungswürfel. Und im Prinzip ist es das schon. Ganz kurze Regeln, dann geht's los. Und es macht halt einfach Spaß. Und wenn ihr dann eben auf solche kleinen, ja, es ist ja kein Minispiel, aber es ist halt ein sehr kleines Solospiel steht, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Du hast gerade schon den englischen oder den internationalen Verlag genannt. Im Deutschen ist es, glaube ich, bei Korax Games rausgekommen. Ja. Und dort kriegt man das auch unkompliziert, aber eben halt ohne die Goodies, die du dir organisiert hast. Ja, dann mache ich mal die Runde noch fertig hier aus der Lameng und freue mich, euch über ein Spiel zu informieren, was für mich der große positive Überraschungseffekt der Spiel war. Ich habe es allerdings nicht auf der Spiel kennengelernt, sondern ich habe Papyria von Iron Games zum ersten Mal in Bonn auf dem Brettspielwochenende von der Brettspielbox gespielt und habe mich in ein Spiel Schock verliebt. Wir sind viele Jahrhunderte zurück im Zweistromland und wir reisen mit unserem Wanderer oder mit unserem Schiff in einem Rondell, lösen dort Aktionen aus, sorgen unter anderem dafür, dass wir mit Plättchen eine kleine Landschaft vor uns bauen, in der ein Fluss fließt und sorgen dafür, dass wir viele Wertungen auslösen, für die wir uns viele Multiplikatoren organisiert haben. Dann haben wir Wälder, wir haben Berge, wir haben Städte, wir haben Tempel und das Ganze wird am Schluss ein Punktesalat in bester Fälschermanier. was zum Beispiel die Boardgame-Biene ein bisschen nervt, weil sie gesagt hat, das ist dann am Schluss so verzettelt, aber was ich unglaublich klasse finde. Und dieses Spiel kannst du unmöglich gewinnen gegen Personen, die das schon gespielt haben, weil es eben am Schluss überhaupt auf diese Abschlusswertung ankommt und dass du dir die Multiplikatoren organisiert hast. So ein Spiel kann dann auch schon mal mit 350 oder knapp 400 Punkten ausgehen, während die andere Person vielleicht nur 200 oder 150 hat. Kann alles schon mal sein. Es spielt sich aber total klasse und ich habe es in allen möglichen Konstellationen gespielt. Es gefällt mir in allen möglichen Konstellationen. Zu zweit haben wir da quasi mal so einen richtigen Speedrun durchgemacht, weil ich dachte, oh, wenn ich meine Frau Andrea da in Ruhe lasse und sie sich da in aller Gemächlichkeit ausbreitet, das kann ich nicht zulassen, dann gewinnt sie wieder. Also habe ich ganz schnell das Spielende ausgelöst und war dann auch erfolgreich, habe damit 2 Punkten Vorsprung gewonnen. Und ich merke, also innerlich habe ich so Bock, dieses Spiel zu spielen, weil es mir so viel gibt. Dann sind wir wieder bei dem Thema Reisen, dann sind wir wie bei dem Thema Puzzeln. Wir haben ja in der doch Top-Listen-Folge darüber gesprochen, dass es nur ganz wenig gibt, dass es wenig braucht, was mich so richtig anmacht. Leider sind keine Würfel dabei, aber da solltet ihr mal ein Auge drauf werfen. Papyria von Iron Games, ganz neu und, wie ich finde, ganz gut.
Olli, hast du nicht mittlerweile das Pferdespiel gespielt, was du dir nicht auf der Messe gekauft hast, dessen Namen mir dir gar nicht einfallen möchte?
Epona habe ich mittlerweile noch nicht gespielt, genau. Ich habe allerdings schon gesehen, dass es auch schon wieder gehandelt wird auf dem Sekundärmarkt und zwar in beide Richtungen. Also es wird gesucht und es wird aber auch verkauft. Ich bleib da noch tiefenentspannt, wird wahrscheinlich irgendwann in Deutschland so sein, dass ich es mal mitspielen kann.
Apropos Entspannung, Olli. Wollen wir zum Thema des Tages kommen? Was hältst du davon? Ja,
sehr gerne.
Verrückte Sache. Und wir haben uns wir hatten wieder 3 Themen, die wir Hagö zugeschickt haben. Und total überraschend hat sich Hagö für folgendes Thema entschieden. Doppelpunkt. Jetzt bist du dran.
Ja, Roland Wright.
Wow, okay. Für alle, die sich jetzt, das ist ein Gamechanger jetzt, das ist ein Plot-Twist. So, eben kurz hinsetzen, durchatmen. Okay. Mich hat's überrascht. Olli guckt auch gerade noch immer sehr erstaunt.
Warum? Warum hat es euch überrascht?
Ach so, das war Ironie. Warte, ich komme noch mal rein. Natürlich hat er Roland Wright genommen. Okay, alles klar. Ich dachte, dass die Ironie wäre so offensichtlich, dass wir... Okay, ich komme noch mal rein. Gut, Roland Wright, genau. Wie immer haben wir uns jeder jetzt 2 Spiele dieses Genres angenommen. Und wir haben eine hervorragende Art und Weise, wie wir jetzt entscheiden, wer beginnt. Olli.
Yo, es gibt etwas Neues. Wir haben ja schon verschiedene Arten und Weisen ausprobiert, wie wir festlegen, welche Person gewinnt. Aber es gibt was Neues auf unserem Brettspieltisch, nämlich das Spiel Otto Normalo. Otto Normalo ist ein Quizspiel oder ist es auch ein Schätzspiel, man weiß es nicht so ganz genau. Aber bei Otto Normalo habt ihr einen ganz, 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 ganz fetten Kartenstapel mit Fragen, die ihr immer mit einer Zahl zwischen 1 und 99 beantworten könnt. Aber du willst ja ein Otto Normalo sein, deswegen wirst du nur zum Otto Normalo, wenn du nicht die Person bist, die an der richtigen Antwort am nächsten dran ist, bist oder am weitesten weg bist. Also du musst eigentlich so machen, als hättest du gar keine Ahnung. Klingt verwirrend, ist es auch am Anfang auch, aber für unsere Zwecke absolut ausreichend. Passt auf, ich kenne die Antwort nicht, ich werde auch mitraten. Ich stelle euch die Frage, wie viel Gehirne hat ein Blutegel? Wie viel Gehirne hat ein Blutegel? Ihr werdet jetzt alle eine Zahl zwischen 1 und 99 sagen. Der von uns, der am nächsten am richtigen Ergebnis ist, fängt nicht an. Derjenige, der am weitesten vom richtigen Ergebnis weg ist, fängt auch nicht an, sondern der, der sich so mit seinem Halbwissen irgendwo in der Mitte eingependelt hat, der wird die Runde Otto Normalo beginnen. So, JD guckt noch ein bisschen irritiert, aber JD, sag einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 99. Wie viele Gehirne hat ein Blutegel? Und die 0 ist keine Option.
Naja, wenn es bei 1 anfängt, ist mir schon irgendwie klar. Also, ich weiß natürlich als alter Blutegelforscher, das war ja mein vorheriges Leben, dass ein Blutegel mindestens 17 Gehirne hat und nur auf der einen Hälfte, das heißt 34.
34 Gehirne in einem. Ja. Habt ihr Stand by Me gesehen? Da ist doch diese Szene, wo sie ins Wasser reingehen, dann rauskommen, so mit Blutegel verhangen sind. Ekelhaft, genau. Hagi, wie viel Gehirne hat ein Blutegel?
Ich nehme mal die Hälfte der ultimativen Zahl, also 21.
Leute, das kann doch gar nicht sein, dass, also nein. Also, hat ein Blutegel überhaupt Gehirne? Ein Blutegel hat vielleicht zwei, eins vorne, eins hinten. Und da weiß man auch gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich drehe jetzt mal die Karte um. Alter, ein Blutegel hat 32 Gehirne.
Was zur Hölle?
32 Gehirne. Damit ist es ganz klar, ich fange nicht an, weil ich am weitesten entfernt bin. JD, du sagtest
34,
damit bist du am nächsten dran und beginnst auch nicht. Und Hagi mit der Hälfte der ultimativen Zahl, nämlich 21, ist die Person, die uns heute ein erstes Spiel vorstellen wird. Es geht um Rollin' Rights und nicht um Flippin' Rights. Das war mir wichtig. Und Hagi eröffnet die erste Runde.
Ich hatte schwer zu kämpfen, welche zwei ich nehme, da die meisten richtigen Würfelspiele ja irgendwie auch mit Right zu tun haben. Aber im Endeffekt haben dann zwei Kriterien den Ausschlag gegeben. Das erste Kriterium war Rollenspiel und das zweite war Richard Garfield. Ich mag ihn als Spieleautor, egal was er rausbringt. Ich finde, er hat was. Also es gibt Leute, die stehen auf Rainer Knizia, es gibt Leute, die stehen auf andere. Ich mag alles irgendwie von Richard Garfield. Ich habe auch irgendwie alles von ihm da. Ich finde es geil. Vor 2-3 Jahren ist dann halt, ich glaube, es müsste schon so lange her sein, ist Dungeons, Dice and Danger rausgekommen. Für Leute, die keine Ahnung von Rollenspiel haben, vielleicht eine Annäherung ins Rollenspiel hineinzukommen. Denn im Endeffekt kriegt jeder seinen Spielplan, seinen eigenen Dungeon. Und dann gehen die Würfelreihe um. Und anhand der Würfelergebnisse muss man sich dann durch die ganzen Höhlen kloppen. Das heißt, du hast in den Höhlen verschiedenste Werte. Zum Beispiel eine 9 oder eine 4 oder eine 10. Und musst mit den Würfeln, die auf dem Tisch dann liegen, beziehungsweise die Punkte, die du erwürfelt hast, kann man auch nur in den Raum, wo die Summe der Würfel irgendwie eine dieser Zahlen ergibt. Das Ganze mit 4 verschiedenen Dungeons, die immer schwerer werden, auch mit schönen Ideen dazwischen. Also manche Räume kriegt man nur mit einem Pasch, kommt man da rein und man kann Schätze sammeln. Man muss gemeinsam auch Monster bekämpfen, weil in den Räumen, wo die Monster sind, können mehrere Leute rein und man muss auch mehrfach angreifen. Mit 3-4 Leuten eine Stunde Spielspaß garantiert. Ich finde, dieses Spiel ist völlig untergegangen auf dem deutschen Markt. Es gibt auch keine Updates oder so, oder dass es dann demnächst vielleicht neue Spielpläne gibt. Aber ich bin mittlerweile schon dazu gegangen, wir haben schon so viele Pläne verballert. Ich habe jetzt einige der Wertungsbögen laminiert, um sie dann entsprechend mit Whitepaper-Stiften zu beschriften und wieder auszuradieren. Weil sonst habe ich enorme Druckkosten, die Dinge einzuscannen, neu oder einen neuen Block zu kaufen. Weil es so Laune macht. Also wir haben locker schon 50 Partien gespielt.
Und diesen Tipp, den hauen wir mal für euch alle raus. Also sofern ihr auch Erfahrung habt mit Roll-and-Ride-Spielen, ist das, was Hagi gerade gesagt hat, durchaus eine geldsparende Maßnahme, euch nämlich die Mühe zu machen, so etwas einzulaminieren und dann die Spielpläne immer abwischen zu können, wenn sich so langsam der Block dann zum Ende geneigt hat. Wir machen das tatsächlich auch so am Anfang mit Roll-and-Ride-Spielen oder in der Regel machen wir das so und haben dann die Laminierten noch drin und vergessen dann, dass es die anderen Pläne ja auch noch gibt und spielen dann nur mit den Laminierten.
Wir machen noch so einen Clickbait-Link und der heißt dann, Verlage hassen diesen Trick.
Genau. Genau. Und Laminiergeräte heute bei
bei Hagi.
Black Friday.
Ja, Hagi, du hast gerade gesagt, das Spiel ist fast untergegangen und JD ja. Und ich haben da vielleicht auch eine Vermutung, denn es ist ein Alea-Spiel, JD.
Ich liebe Alea-Spiele bis zu einem bestimmten Punkt. Das und mittlerweile, das Neue ist ja auch, das habe ich immer noch nicht gespielt. Das
Druids of Edora. Mach es.
Ja, ich bin da schon bei, aber letztens war es ausverkauft und jetzt war es bei der Spieloffensive im Sale und da habe ich es auch wieder nicht geschafft. Und ach Mensch, aber bis zu Weihnachten, ich brauche das. Ich darf mir bis zu Weihnachten noch kein Spiel mehr kaufen. Anna hat es mir verboten. Mhm. Ich weiß nicht warum. Es könnte sein, dass ich was kriege, aber zwinker, zwinker. Aber Alea,
genau. Zumindest mal Ärger, wenn du dir Spiele kaufst.
Ja, das stimmt. Sie hört zu. Dungeons, Dice and Danger, aber Dungeon ist erstmal sehr schwer auszusprechen. Zum einen. Zum zweiten wollte ich dieses Spiel so gerne mögen, weil es hat vieles, was ich unfassbar mag. Es hat ein Fantasy-Thema, es hat Würfel, so, und es ist halt auch Kniffel mal anders, ich sag's mal sehr salopp. Und das war dann zum Schluss so unübersichtlich. Es war einfach klein und fitzelig und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das alles zusammen zu rechnen. Ich mochte die Ideen, ich mochte die Ansätze. Es war vieles sehr, sehr cool und es war einiges auch echt innovativ. Also gerade auch die, ne, dass du dann zu den Schätzen kommen musst und dass du, wie du da rankommst, alles tippitoppi, aber es krankte einfach an dieser echt fitzeligen kleinen Übersicht. Also, dass du irgendwann einfach gar nicht mehr weißt, wo bin ich jetzt nochmal angekommen, wo habe ich jetzt Kreuze gemacht, wo muss ich jetzt nochmal anfangen und aufhören. Das hat uns den Spielspaß so vergrämt, dass es zwar sich noch in der Alea-Sammlung befindet, einfach weil ich Alea mal mochte und vielleicht bald wieder mag, weil die echt auch tolle Spiele im Portfolio haben und hatten. Aber das ist leider etwas, da bin ich, ich wollte es sogar mögen, aber es hat sich nie, leider nie eingestellt, das Mögen an sich, weil es eben an vielen Sachen krankt. Olli, wie sieht es denn bei dir aus?
Genau dasselbe. JD, wir haben einen Schnitzel. Na, das dürfen wir jetzt ja offiziell sagen, wenn wir eine Übereinstimmung haben.
Wir haben einen Schnitzel.
Geht mir genau so. Mit einer riesengroßen Begeisterung ran ans Spiel und mit einer ja doch relativ großen Ernüchterung nach ein paar Partien wieder raus. Ich habe noch nicht mal alle Dungeons durchgespielt. Auch übrigens, Hagü, weil es mir eben zu lang gedauert hat für ein Roll-and-Ride-Spiel. Mhm. Das ist eine Qualität eines Spiels, die ich sehr schätze, wenn es dauert und wenn es mich fesselt und wenn es mich begeistert, aber nicht bei einem Roll-and-Ride-Spiel. Und ich persönlich, und das ist jetzt aber auch nur eine Olli-Meinung, ich mag Roll-and-Rides vor allen Dingen dann, wenn sie auf dem Familienspielniveau bleiben und eine Flüssigkeit, eine Leichtigkeit, eine Entspanntheit haben, dass du sie mit einer Tasse Kaffee am Nachmittag, die Füße hoch, die Entspannung beginnt, wir würfeln uns ein bisschen ein. Und da war Dungeons, Dice and Danger tatsächlich nicht das Spiel, das diese Bedürfnisse befriedigt hat. Ich bin aber auch schon an ganz anderen Spielen gescheitert aufgrund ihrer Komplexität. Können wir vielleicht am Schluss noch drüber sprechen. Ich möchte da jetzt niemand von euch vielleicht ein Spielwurstscheibchen vom Brot ziehen. Aber das war es tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, dass das in ja aus meiner Perspektive dieser schwierigen Findungsphase von Alea war, in der sie möglicherweise nicht die richtigen Spieler hatten, um zu landen. Mit The Duels of Edora, was kein Roll-and-Ride-Spiel ist, behaupte ich jetzt sehr stark und sehr vehement, ist Alea wieder in diesem Segment der Kennerspiele zurück und hat da nochmal was richtig Tolles abgeliefert.
Ich gebe euch recht, dass das kein Lass uns mal einfach loswürfeln und spielen Spiel ist. Also das ist, wenn wir schon bei dem Begriff sind, ich glaube, es ist ein Roll-and-Ride-Kennerspiel. Du musst schon ein bisschen Erfahrung haben. Es ist nicht wie Kniffel, keine Frage. Du brauchst Leute, die schon mal irgendwie Spielregeln, die etwas komplexer sind, durch hatten. Aber ich verstehe auch, dass das zum Schluss für euch dann vielleicht zu viel Rechnerei und zu viel für ein ganz normales Spiel. Aber ich gebe auch zu, ich spiele es mit meiner Rollenspielrunde. Wir sind sowieso alle affin dafür. Also deshalb
keine Frage. Ich glaube gar nicht, dass es an der Affinität liegt. Also für mich persönlich war es zu viel Gefrickel für zu wenig Spiel.
Ah, okay.
Also ich, ne, es war, das wurde dann auch schnell repetitiv. Das war dann auch nochmal ein Punkt, wo ich dachte, ja, nee, das ist es dann nicht. Also es ging gar nicht um das Niveau an sich, sondern es ging tatsächlich darum, dass es einfach zu wenig bot. So, für das, was es wollte vielleicht. Und meine Erwartungen auch andere waren, das muss ich dazu sagen. Also, ne?
Aber war schon ein bisschen geil, dann beim Schluss beim Endboss rauszukommen und zu wissen, allein packe ich den nicht. Und da muss dann schon noch ein anderer her, damit man ihn zusammen hinkriegt. Ne? Das war doch dann so, dass man am Schluss, der versucht hat, den Boss dann gemeinsam zu fällen.
Genau.
Ja, aber
du spielst wie erst gesagt, gegeneinander, um dann zum Schluss doch nochmal miteinander, damit du überhaupt zum Ende kommst.
Das war ein guter Twist, das stimmt, ja.
Ja.
Aber bis dahin war eine lange Reise.
Dungeons, Dice and Danger, Richard Garfield bei Alea 2022. Hagi, merk dir das mal. Merk dir mal 2022, du wirst es noch brauchen.
Können wir uns übrigens ganz kurz mal darüber unterhalten, dass Richard Garfield auf seinem Wikipedia-Eintrag aussieht wie Stromberg?
Was? Mal ganz da kurz, schauen wir doch ganz kurz
doch
mal.
Könnt ihr bitte ganz kurz mal drauf gucken. Gönnt euch diese Minute. Und er sieht original aus wie Bernd Strombergs Bruder oder eben Bernd Stromberg himself.
Aber, oh ja, oh.
Alter.
Okay, nicht das mit dem Hut, aber das, oh ja, das Bild ist wirklich
da, wo er auf der Messe oder so ist. Ich weiß nicht,
aber ja, das ist ja eher, wo haben sie den dann rausgelassen, hör mal.
Ja, von der Kapitol, das kann ich dir erzählen.
JD, wir waren beide so richtig scheiße mit unseren Tipps. Entscheide doch du bitte, wer weitermacht.
Oh, ich würde unfassbar gerne weitermachen, weil ich befürchte, wir haben vielleicht ein weiteres Schnitzel.
Jung, ich habe 6 Spiele neben mir liegen. Da gibt es halt kein Schnitzel. Ich bin auf alles vorbereitet.
Witzig, ich habe auch noch ein paar mehr. Also, ich habe ein Spiel, was wir unfassbar gerne spielen. Da sind wir auch ungefähr im Kennerbereich. Und es gehört zu einer Reihe von Spielen. Und ich liebe alle diese Spiele, die diese Reihe bietet. Und ich weiß auch, dass Olli alle diese Spiele liebt. Und wir sind im fernen Indien unterwegs. Es hat Custom Dice, was schon super ist. Und ich habe das Roll&Ride eher kennengelernt als den großen Bruder, als das Urspiel. Und es handelt sich um natürlich nichts anderes als Rajas of the Ganges, The Dice Charms. Ja, ja. Genau, und ich habe selten ich habe erst das Roll and Write gespielt, dann den Großen Bruder. Ich habe selten ein Roll and Write gespielt, was so nah am Großen Bruder dran war und doch so ein eigenes Spielgefühl hat. Und das ist so schnell weggespielt, ich glaube in einer halben Stunde, maximal dreiviertel Stunde, wenn du es kennst, hast du so eine Runde voll. Und erstmal ist es unfassbar schön gestaltet, es ist bunt, die Würfel sind bunt. Die Würfel sind einfach, also wie beim Großen Bruder auch. Also du hast ja die 8 Würfel, die Person, die anfängt, würfelt einfach und dann wählen alle die Reihe um diese Würfel aus und nutzen eben diese entsprechenden Optionen. Man kann dann entweder Straßen in seiner Provinz malen, man kann Gebäude anschließen, man kann Boni auslösen, man kann Berater nutzen. Also viele Sachen, die man eben auch aus dem Grundspiel kennt. Und das alles auf kleinstem Raum. Und das Coole ist, und das liebe ich dann ja auch, wenn du so eine Kombination an Dingen auslöst, so einen schönen Kaskadeneffekt. Und das bietet Rajas of the Ganges, the Dice Charmers in einer so charmanten Art und Weise. Das ist ein Spiel, was ja wir auch laminiert haben. Da habe ich auch, da gibt es glaube ich keine Erweiterung für. Nee, für den Großen Bruder habe ich jetzt. Aber da hätte ich mir irgendwann mal eine Erweiterung gewünscht oder dass es irgendwas anderes gibt. Aber so ist es auch schon total toll. Also wenn wir ein Jacques Cuisel haben, dann das. Ich möchte niemanden beeinflussen, aber dann schicke ich das schon mal ins Rennen. Ja, ihr Lieben, was haltet ihr denn von diesem wunderbaren Kaskadenwürfelfeuerwerk?
Hurra, ein Spiel, was ich noch gar nicht kenne. Ich habe es aber gerade schon auf meine Wunschliste gepackt. Ich habe nebenher gegoogelt und sieht schon geil aus. Also kommt drauf. Also ich habe es noch nie gespielt, deshalb, ich kenne auch nicht alle Würfelspiele, das muss man auch dazu sagen. Ich sammle halt mehr Würfel als Würfelspiele. Aber wenn du schon so begeistert bist und mit so einem mit so einer Inbrunst und so einem Feuer davon, dann muss ich mir zumindest mal anschauen.
Ich möchte dir recht geben in ganz vielem. Und ich glaube auch, dass Rajas of the Ganges, the Dice Charmers, tatsächlich eher schon ein Kennerspiel ist. Und damit ist es eins der wenigen Kennerspiele, die ich in diesem Mechanismus auch sehr gerne mag. Das hat auch viel damit zu tun, dass das klassische Brettspiel von Inka und Markus Brandt, Rajas of the Ganges, zu meinen Lieblingsspielen gehört. Und ich bei der Würfelvariante genau das gleiche Gefühl bekomme, eben halt in einer anderen Mechanik. Mir ist es ein bisschen klein, wenn ich anfange, auf den Plänen einzuzeichnen. Da sind meine Äuglein nicht mehr so die besten. Aber die Vielfalt an Möglichkeiten, die ich auslösen kann und die übrigens halt auch alle aus dem Spiel übernommen sind, macht es für mich wirklich für ein rundes Erlebnis. Und es ist jetzt fast schon schade, dass Hagü das Spiel nicht kennt, denn da wäre tatsächlich Jacques Cuisel Potenzial, wenn wir denn alle drei das Spiel bereits gespielt hätten. So, haben wir mal wieder den Falschen eingeladen, ne?
Einmal mit Profis, nur einmal mit Profis. Rajas of the Ganges ist bei Hoch erschienen im Jahre 2020, ne? Ja, 2020, genau. Hat 7,5 bei BoardGameGeek, absolut zu Recht. Man kann es von 2 bis 5 Spielern spielen. Tatsächlich ist so das Sweet Spot zwischen 3 und 4 Spielern. Mit 5 kann es sich ein bisschen ziehen, je nachdem, wie man so dabei hat. Und 30 bis 45 Minuten sind ja angegeben. Das ist durchaus realistisch. Inka und Markus Brandt, hatte Olli schon gesagt, ist das Autorinnenpaar.
Dann mache ich mal weiter und ich hau einen Exoten hier ins Rennen rein. Wir haben jetzt heute schon im Verlauf unserer Folge häufig eine Referenz auf das Rollenspiel gehabt und Hagi hat auch gleich thematisch mit einem Rollenspiel eröffnet, aber ich habe ein Spiel, bei dem wir uns Rollenspielwürfel bedienen. Denn in dem Schächtelchen, das ich gerade vor mir liegen habe, ein kleines schlankes Schächtelchen, sind außer 5 Stiften eben auch 6 Würfel drin, und zwar ein 4-seitiger, ein 6-seitiger, ein 8-seitiger, ein 12-seitiger und ein 20-seitiger. Und noch ein 2. 6-seitiger weißer Würfel. Dazu haben wir Ankreuzpläne. Auf einem ist ein Baum zu sehen, andere eine Pyramide, das Burj Khalifa ist dabei und die Space Needle in Seattle. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich bei euch jetzt tatsächlich Neugierde auslöse, aber keine Kenntnis. Das Spiel, das ich euch mitgebracht habe, das heißt Roll to the Top und hat noch den Untertitel Laminate, weil es eins der ersten Roll-and-Write-Spiele waren, bei denen die Spielpläne abwischbar sind und eben auch Stifte dabei sind, die wir heute quasi als Standard kennen, nämlich hinten mit so einem Wischschwämmchen hinten drauf. Ja, diese Laminate-Version, die war quasi eine Weiterentwicklung von dem ursprünglichen Spiel, das ich noch als Schwarz-Weiß in Erinnerung habe. Aber die Version, von der ich jetzt sprechen möchte, Roll to the Top Laminate. Laminate, nicht Laminate. Roll to the Top Laminate. Das ist aus dem Jahr 2018. Hat also schon ein bisschen was an Zeit und grauen Haaren angesetzt. Ist aber wahnsinnig gut. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr am Anfang eine Summe dieser Würfel festlegt, mit denen ihr beginnt. Und ihr habt immer diesen weißen Würfel dabei, dann würfelt ihr. Und jetzt habt ihr ganz viele Möglichkeiten, denn ihr dürft die Werte einzeln in euren Spielplan eintragen, immer von unten nach oben. Ihr kennt das so ein bisschen wie Mathematikkästchen. Oder ihr könnt auch Würfel miteinander kombinieren, addieren, um größere Summen zu machen. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr durch das Eintragen der Zahlen von unten nach oben wachsen müsst. Eine Zahl darf immer getoppt werden, wenn sie gleich groß ist oder eben größer. Also auf eine 1 kann ich eine 1 setzen oder eben eine 2. Und so würdet ihr zum Beispiel bei Burj Khalifa sehr geradlinige Linien nach oben machen und ein Wettrennen starten, wer als erstes alle Kästchen ausgefüllt hat. Bei dem Baum ist es so gestaltet, dass ihr ganz viel versetzte Kästchen habt. Also nach links und nach rechts müsst. Und dann ist es auch manchmal so, dass zwei Kästchen unten drunter die Basis bilden für ein neues Kästchen. Also habe ich unten eine 1 und eine 3 eingesetzt, dann ist so ein schräg eingesetztes Kästchen. Und dann muss ich da schon mindestens eine 3 einsetzen, weil eben die Werte unten drunter das anliegen. Dann gibt es auch noch das Matterhorn, eine sehr schöne Möglichkeit. Und es ist ein super einfaches, aber dann doch recht kniffliges Rätsel, was du eben mit deinen Würfeln machst. Ja, und jetzt kommt noch der weiße Würfel hinzu. Der weiße Würfel hat eine Plusseite, eine Minusseite, eine Austauschseite oder eine Suchst-dir-aus-Seite. Und je nachdem, welches Ergebnis dieser Würfel zeigt, muss ich von den anderen Würfeln eben noch einen reinmachen oder rausmachen. Und dann kann ich auch so ein bisschen taktieren. Wenn ich schon relativ hoch in meinem Gebäude bin, dann brauche ich vielleicht den 20-seitigen Würfel, damit er hohe Ergebnisse produziert. Wenn ich noch relativ unten bin, dann will ich den auf jeden Fall rausmachen, denn was soll ich mit einer 17 anfangen? Und auch wenn ich das Recht habe, Zahlen nicht einzutragen, ist es ja ein Rennen und ich gewinne dann, wenn ich eben zuerst alle meine Felder eingefüllt habe. Und das ist alles sehr schlicht und sehr banal, aber ich habe das heute noch dreimal gespielt und es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch weil diese Spielpläne sehr unterschiedlich anspruchsvoll sind, von sehr einfach, sehr geradlinig bis richtig tricky und richtig verzwickt. Und weil man sie auch abwischen kann, Hagü, wir haben gerade drüber gesprochen, das laminierte Prinzip ist da schon umgesetzt. Es ist ein niederländisches Spiel, da hat unter anderem der Corné van Morsel mit dran gearbeitet, den wir kennengelernt haben als einer der Gedankenväter von Nova Luna und ein anderer Autor, der mir nichts sagt, Peter Graustra. Ja, bei einem Verlag erschienen, Quali, bei dem ich gar nicht weiß, ob der noch existiert, ob die was machen. Aber dieses Spiel bin ich total glücklich, in meiner Sammlung zu haben. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen Appetit drauf gemacht, Roll to the Top in der laminierten Version mal kennenzulernen.
Also ich habe es mir gerade mal angeguckt, das sieht cool aus. Den Verlag kenne ich auch. Ich habe auch 2, 3 Spiele von denen, aber ich kann dir auch nicht sagen, ob es die noch gibt. Spiele selber kenne ich nicht. Es spricht mich aber auch, da sind wir wieder bei Optikopfern, erstmal auch nicht an. Aber das Spielprinzip umso mehr.
Ja, also es ist kein Augenschmaus, alles in allem. Aber JD, wenn du die Schachtel aufmachst und siehst die Rollenspielwürfel drin, dann ist es um dich geschehen.
Dann ist No-Brainer. Da bin ich Würfelopfer. Ja, ganz klar.
Agui, während ich da so ein bisschen vor mich hingeredet habe, hast du öfters mal genickt. Es scheint, als würdest du es kennen.
Ich habe es einmal gespielt, noch nicht mal mit meiner eigenen Ausgabe, sondern beim Kumpel. Ich konnte mich jetzt nicht mehr, der Abend war auch feuchtfröhlich, an die Wertungstabellen erinnern, aber das Cover von der Packung, dann so, ja, das kenne ich, das habe ich doch mal gespielt, ja. Und ja, stimmt, das ist eins der ersten, was man abwischen konnte. Das war auch damals ein ausschlaggebender Grund bei meinem Bekannten, der das dann gekauft hat, weil er sagte, ja, das kann man ja immer wieder spielen, das verbraucht sich ja nicht. Und das Spielprinzip mit diesem Aufbau hat mir damals recht gut gefallen, weil ich das so auch noch nicht bei vielen anderen Spielen gesehen hatte.
Ja, ist so ein bisschen exot. Und JD, ich sage jetzt mal etwas, was die ganz großen Podcasts immer sagen. Wir packen mal einen Link in die Shownotes, denn es gibt die Möglichkeit, das Spiel kostenlos online zu spielen, außerhalb der Boardgame Arena. Es gibt eine eigene Seite, in der das Spiel verfügbar ist. Und das stellen wir unten rein, wenn ich dran denke, dass wir das dann machen. Es lohnt sich. Also dann kann man halt auch mit anderen Personen spielen oder eben halt auch alleine spielen. Das war Roll to the Top Laminate. Und ich habe auch selber gerade nochmal geguckt, da gibt es mittlerweile ganz viel verschiedene Szenarien, Blöcke dann auch noch. Einmal kann man durch Afrika rollen und ankreuzen, einmal baut man sich so sein kleines Häuschen. Also da ist tatsächlich etwas gemacht, aber eher halt in den Niederlanden ist das Spiel, glaube ich, populärer als bei uns.
Können wir da noch einen Song auf die Liste mit draufnehmen?
It's a long way to the top if you want to rock and roll, war meiner. Nein. Und deiner?
Ja, meiner war Take Me to the Top von Motley Crue.
Ja, so gut. Ja, Hagi, das wusstest du noch gar nicht. Wenn dir zu dem Spiel, das du vorstellst, einfach ein Lied einfällt, dann baller's raus, dann kommt das okay. Auf die alles außer Top-Listen-Playlist powered by the Brettsäckel. Ach, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an euch, ihr lieben Säcke. Ich habe mich ja so wohl gefühlt in eurem Podcast-Studio, als wir über Edora gesprochen haben. Das war wirklich, wirklich sehr schön. Ganz liebe Grüße. Ja, JD, die wollen dich übrigens auch, ne, als Podcast-Partner und Gast.
Das ist schön. Darf ich auf dem Stuhl sitzen, auf dem du gesessen hast? Das wird mir sehr viel bedeuten.
Der ist auch noch ein bisschen warm.
Oh ja.
Starten wir in Runde 2. Der Mensch mit den 21 Blutegel-Gehirnen beginnt die zweite Runde. Hagi, dein zweites Spiel.
Ja, ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Wir haben auch schon drüber geredet. Auf der Messe war es nicht erhältlich, warum auch immer. Der Verlag war nicht da.
Er tut es wirklich.
Spiel. Ja, Panda Royal hat mich.
Dun, dun, dun.
Und zwar aufs Übelste. Und zwar interessanterweise, es gibt einen Kritikpunkt. Den habe ich dieses Jahr bei mehreren Spielen schon festgestellt. JD, du hast es eben am Rande erwähnt.
Was hat dieses Spiel mit Pandas zu tun?
Ja, ich meine, du hättest dir irgendeinen Scheiß ausdenken können und dann hättest du das drüber geschrieben in Kapitel und dann wäre es von mir aus Pupsucht 3 gewesen. Oder Känguru hüpft daneben oder irgendwas. Der Titel gibt ja in keinster Weise irgendeinen Hinweis über die Spielmechanik und was du da tust. Aber das Spiel selber ist einfach nur genial. Es ist leicht erklärt. Du hast die hintere Seite, da steht einfach nur die Wertung drauf und dann legst du los. Ja, meine Neunjährige hat das, ich glaube, 2 Minuten habe ich es erklärt, dann haben wir angefangen zu zocken und dann fing die an zu rechnen und so total geil. Ich habe es auch erst 3 Wochen jetzt nach der Spielemesse bekommen, weil es irgendwie noch nirgendwo mehr erhältlich war oder nachgedruckt wurde oder wie auch immer. Und ich habe es jetzt seit 2, 3 Wochen hier und es hat mich. Es ist einfach nur für mich das überraschendste Ding des Jahres, weil diese Würfel auch mal, es sind Rollenspielwürfel von den Farben und von den Shapes natürlich. Aber die haben natürlich sich ganz schön was ausgedacht, dass jeder Würfel einen anderen Effekt hat. Also, dass du verdoppelst, dass du Summen bildest, dass sogar Würfel, gerade diese roten, die sind auf 4 Seiten oder auf der Hälfte der Seiten mit weißen, auf der anderen Hälfte mit schwarzen Zahlen. Und dann musst du erst die weißen zusammenzählen, dann die schwarzen wieder abziehen und das dann mal der Anzahl der roten Würfel. Und dann habe ich das in einer Runde schon mal geschafft. Da war ich dann irgendwie bei plus 90 und in der nächsten Runde bei minus 30. Das geht sowas von schnell. Und andere Spielmechaniken, dass du dann einen transparenten Würfel hast, den darfst du in jeder Runde tauschen und dann darf der andere da nichts zu sagen. Oder die blauen gelten die Summe und wenn du einen blauen Glitzer dann hast, dann gilt sogar die doppelte Summe. Also von der Spielmechanik auch völlig geil durchdacht, schnell zu erklären. Du legst los und eine unheimlich schöne Dynamik, die ich bei einem Roll and Write selten erlebt habe.
Ich glaube, warum da ein Panda drauf ist, das können uns tatsächlich nur die Jungs und Mädels von Last Night Games erklären. Denn das Spiel ist ja dort ursprünglich erschienen, war, glaube ich, auch eine Kickstarter-Sache. Julia, Redakteurin von Spielers Verlag, sie hat auch keine Antwort drauf, aber immerhin haben sie den Panda so geändert, dass er lächelt und nicht mehr ein grimmiges Gesicht zieht. Aber Achtung, hört ihr es? Ich bin die Stimme der Vernunft. Ich challenge jetzt mal deine Auswahl, Hagü, nicht weil das Spiel nicht mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich behaupte, es ist kein Roll and Write, sondern nur ein Würfelspiel. Denn du würfelst und trägst einfach nur ein Ergebnis ein. Du machst ja nichts mit deinem Ergebnis. So, nimm das, Schurke. Nimm Stellung.
Okay.
Streng genommen, darf ich auch Stellung nehmen? Darf ich?
Ja, klar, sicher.
Also mein Mandant möchte sich dazu nicht äußern, schickt mich dafür ins Rennen. Natürlich ist es ein Roll and Write, weil vom Prinzip her ist Kniffel ja auch ein Roll and Write, wenn du es so möchtest. Genau. Du trägst ja auch ein. Also ganz klassisch, du rollst und schreibst was auf. Und der Effekt muss ja nicht automatisch gegeben sein. Also ein Roll and Write heißt ja nicht, dass es auch gleichzeitig einen Effekt haben muss. So aus meiner Definition.
Aber da würde ich tatsächlich ganz gern einen Unterschied haben zwischen dem Würfelspiel, bei dem ich ein Ergebnis würfle und mir Punkte dafür gutschreibe, oder halt eben dem Roll-and-Ride-Spiel, bei dem ich etwas erwürfle und eine Auswahl habe, eine Entscheidung fällen muss, um dann etwas auf einem Blatt einzuzeichnen, was wiederum andere Möglichkeiten offeriert oder mir einen Weg da legt oder mir eine Kraft gibt oder. Also in meinem Bauch, in meinem Kopf gibt es da einen feinen Unterschied. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist eher ein Würfelspiel und der Vergleich mit Kniffel ist gar nicht so schlecht, denn ich würfle und gucke, dass ich einfach halt ein gutes Ergebnis habe. Im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir bereits vorgestellt haben, die für mich genau dieses Kriterium erfüllen, bei Dice, Dungeon, Danger, Danger, Dungeon, Dice, dann wähle ich einen Weg, den ich weitergehe zum Beispiel und brauche auch die Werte, um meinen Monster zu besiegen, oder ich brauche natürlich bei Roll to the Top das Ergebnis, um mich auf einer Seite hinzuwegen, muss Würfel kombinieren, um das wieder zu machen. Und auch bei Rajah the Gun ist es natürlich ganz klar, jeder Würfel lässt dich auf einem anderen Weg wandeln und gibt dir andere Möglichkeiten. Also für mich ist da tatsächlich ein Unterschied. Wenn das für euch nicht so ist, ich unbelassen, bin gespannt, wie ihr darüber denkt, was für euch so das Kriterium ist zwischen einem Würfelspiel und einem Roll-and-Ride-Spiel. Aber noch einmal, die Stimme der Vernunft.
Ich kann deinen Gedanken nachvollziehen.
Findest du ihn halt also, scheiße, ne?
Das sei mal dahingestellt, das ist aber auch obligatorisch. Nein, ich kann deinen Gedanken nachvollziehen. Bei dir ist der Wunsch groß, höre ich daraus, dass du gerne nochmal eine klarere Unterteilung hättest. Vielleicht könnten wir uns ja auf Roll and Score einigen. Roll and Score ist im Prinzip alles, was du einfach scorest, also Panda Royal, Kniffel etc. Und das andere ist Roll and Machine, Roll and Engine, Roll and, also irgendwas, was eine Maschinerie quasi in Gang setzt.
Roll and mach was draus, vernünftiges.
Ja, Roll and do it oder sowas. Ja, sowas in die Richtung.
Genau. Danke, dass du mich so ein bisschen verstanden hast und mir in meinem Kopf ein bisschen Klarheit geschaffen hast.
Küsschen aufs Nüsschen. Hagel.
Ja, ich sehe noch eine andere Mechanik drin.
Okay. Ja, lass hören.
Weil, wenn ich Kniffel habe, habe ich 5 Würfel, die darf ich bis zu 3-mal würfeln, um dann mein bestes Ergebnis von der Straße bis hin zum Vierling oder so zu entwürfeln. Bei den klassischen, wenn wir jetzt bei den Roll and Ride sind, wie auch eben bei dem Dungeons, Dice and Danger, muss ich mit dem Würfelergebnis gucken, ob ich links, rechts, geradeaus irgendwo durch meine Gänge dann flutsche. Hier bei dem Panda Royal ist auch ja etwas drin, was ich jede Runde beeinflussen kann. Denn den einen Würfel mehr, den ich mir nehme, dieses Dice Stacking. Das heißt, ich versuche ja durch Auswahl meiner Würfel, das beste Ergebnis hinzukriegen. Der eine geht nur auf die blauen Würfel, der nächste nimmt nur die großen 20er grünen. Und der andere geht auf die roten mit dem vollen Risiko. Dadurch, dass du jede Runde ja die Möglichkeit hast, durch einen weiteren Würfel dich zu verbessern und dein Ergebnis weiter zu beeinflussen. Deshalb würde ich, es ist vielleicht eine Grauzone, ich weiß auch, was du damit meinst, aber es ist kein reines Würfelspiel, wo ich den Würfeln ausgeliefert bin, weil ich kann mit einer gewissen Taktik dort auch das Würfelergebnis etwas beeinflussen.
Dann würde es uns mal interessieren, was ist denn eure Meinung? Roll and Ride, ja oder nein? Roll and Score, Roll and Stacking, Roll und gar nichts davon? Vielleicht was ganz anderes? Ist euch das egal? Weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil darüber habe ich noch nie so nachgedacht, weil es für mich klar war. Aber jetzt hast du was bei mir ausgelöst. Vielen Dank, Oliver, dafür.
Das, was du jetzt spürst, ist Liebe. Ja. Und auf diesem Weg auch nochmal danke dafür, für die ganz tollen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dafür unsere doch Top-Listen-Folge, die wir gemacht haben.
Also, die wir nie aufgenommen haben.
Es scheint wohl tatsächlich zu sein, dass Top-Listen der heiße Scheiß sind. Die Folge wurde mit Abstand am meisten gehört.
Ja.
Und JD, vielleicht sollten wir, wenn wir es dann bis zu den 200 gepackt haben, vielleicht doch nochmal unsere Haltung überdenken und vielleicht so ein Part 2 machen. Ich glaube, mich daran zu erinnern zu können, dass es sogar Rückmeldungen gab, die gesagt haben, es war mal ganz interessant, uns zuzuhören außerhalb dieser Brettspielwelt und so verschiedene Aspekte ausgetauscht zu haben. Danke dafür.
Ja.
Aber zurück zum schmutzigen Geschäft, JD.
Dirty Business, Business as usual. Ich hatte noch einige Sachen auf der Liste und habe mich dann durchgerungen auf eins der von mir meisten gespielten Roll and Rides. Und zwar erschien im NSV-Verlag.
Ja, wunderbar.
Gut, haben wir schon mal. Dann ist es im Jahr 2021 erschienen.
Oh.
Mhm. 2 bis 4 SpielerInnen können daran teilnehmen gleichzeitig. 20 Minuten dauert das ganze Spiel. Wir setzen alles auf eine Karte. Und so heißt auch dieses Spiel. Wir haben auch laminierte Karten. Laminated Cards. Wir bleiben mal kurz im Thema. Boah, cool, wir machen Special über Spiele mit laminierten Karten. Das wäre auch nochmal genau. Ein Thema. Ja, was machen wir? Wir haben Würfel. Auf den Würfeln sind Muster drauf. Und zwar habe ich, glaube ich, noch nie ein Fünfeck auf einem Würfel gesehen. Das ist hier der Fall. Da haben wir orangenes Fünfeck, ein rotes Sechseck, ein blaues Quadrat und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, es ist sogar ein Siebeneck dabei, aber nagelt mich bitte nicht darauf fest. Also auf den Karten sind nochmal diese fünf Zeilen drauf mit den entsprechenden Symbolen drauf. Ein Symbol fehlt immer und es kann sein, dass auf der einen Karte habe ich jetzt zum Beispiel sechs Dreiecke, fünf Fünfecke, vier Sechsecke, naja, und so weiter. So, und ich habe jetzt angenommen drei Dreiecke gewürfelt und das ist total bescheuert. Vier Sechsecke. So, kann ich alle eintragen, weil ich habe vier Sechsecke und oben fünf Dreiecke, also kann ich drei davon wegstreichen. Habe ich die nicht oder habe ich zu wenig Dreiecke auf der Karte, kann ich die eben nicht eintragen. Kann ich nur eintragen, was ich eben eintragen kann. Und das muss eben auch alles nur auf einer Karte passieren. So, habe ich drei Reihen voll, werde ich die Karte und habe die nächste. Und das spielt man dann so lange, bis der erste Spieler seine vierte Karte gewertet hat. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das Spiel macht mir deswegen so viel Spaß, weil es, wenn ich es nicht so hackstückelig erkläre, wie ich jetzt gerade, super schnell erklärt ist, wenn man es selber hat und die Sachen auch sieht. Und das ist so ein typisches, Achtung, Brettspielphrase, Enkel mit Oma Spiel. Bedimmts. Wir sollten eigentlich auch so irgendwie so wie Glocki oder so, weißt du, immer so ein Phrasenschwein, wenn wir sowas sagen, oder so einen elektrischen Schlag. Da wäre ich voll für.
Gut, okay.
Anderes Thema. Weil das habe ich ganz oft damals, als ich noch in der Tagesgruppe gearbeitet habe und so Spieleaktionen mit den Familien hatte, habe ich das ganz oft auf den Tisch gebracht. Und das ist eins der meistgekauftesten Spiele. Ich weiß gar nicht, NSV, habt ihr das gemerkt? Irgendwie im Raum aus Friesland, dass die Spiele viel besser gegangen sind? Ja, das war ich. Ihr dürft mir gerne DE4581, aber als den Rest der IBAN kriegt ihr dann gerne auf Abruf. Nein, aber im Ernst, also das haben sich dann ganz viele Haushalte da gekauft und weil es eben so gut zugänglich ist und es hat, ja, bis zu einem bestimmten Punkt einen recht hohen Wiederspielreiz. Und NSV finde ich allgemein mittlerweile ein gutes Brett für gute Würfelspiele. Und Roll and Rides und Roll and Scores und Roll and Stacks und Roll and alles, was mit Würfeln zu tun hat. Ihr Lieben, alles auf eine Karte. Ist das unser Jack Quisel heute?
Ich habe es auch gespielt. Also ich habe nicht alle diese Spiele immer bei mir, weil meine Spielrunde ist sehr konstant. Das heißt, es kauft immer nur einer. Und das liegt dann woanders rum. Ich war anfangs skeptisch bei dem Spiel, weil es halt so simpel erscheint. Durch die Symbole, wo ich dachte, ja gut, Farbwürfel, das spielt ein Vierjähriger oder sowas. Aber die Hektik ist ja wirklich, dass du zwei Karten hast und du musst eine ja irgendwie füllen und darfst dich aber nur für eine Karte entscheiden. Du musst also ständig hin und her, welche nehme ich jetzt? Und diesen Stress im Kopf macht echt Laune bei dem Spiel. Einfach nur über geometrische Symbole. Ich hätte nie gedacht, dass sowas Simples auch so einen Spaß machen kann. Bin also voll bei dir. Gute Laune Spiel, schnell erklärt, schnell mal weggespielt, mit einem hohen Spaßfaktor.
Didi, als du angefangen hast, dass es ein Spiel von NSV ist, dass es ein Würfelspiel ist, da war es für mich ganz klar, jetzt kommen die fünf Buchstaben, die alles verändert haben. Ich dachte, du sagst, ja, und es ist aus dem Jahr, ich glaube 2012, aber es war nicht Quix, sondern es war alles auf eine Karte. Und dann habe ich erst einmal mit den Schultern gezuckt und dachte mir, ja, was Hagil gerade gesagt hat, Symbole auf eine Karte einzahlen, was soll denn das? Das erscheint mir ein bisschen schlicht und ich habe das bis heute nicht gespielt. Ich glaube, ich habe das noch nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass das existiert hat. Aber so wie du es erzählt hast, und jetzt kommt mal eine gewagte Frage. Es gibt ja von NSV auch das Spiel Silver and Gold. Das ist ein Flip-and-Ride-Spiel, bei dem du dich eben auch auf verschiedenen Karten entscheiden musst, wo setzt du diese Tetris-Figuren ein. Und hier habe ich das auch so verstanden, du würfelst und musst dich dann entscheiden, auf einer Karte Symbole einzutragen, also den bestmöglichen Weg zu finden und dann vier Karten fertig zu machen und ein Rennen gegen die anderen zu machen. Ne? Also sind die sich so ein bisschen verwandt?
Die haben Parallelen, ja, doch. Ich kenne beide, sowohl Silver and Gold als auch dieses Pyramids, glaube ich. Das ist ja das zweite Teil davon. Ne? Finde ich beide auch großartig. Es gibt Parallelen, ja, doch.
Ja. Weil allein das wäre schon ein Merkmal dafür, es dann doch zu spielen. Denn das, also hätten wir heute eine Sendung gemacht zu Flippin' Rides, dann wäre es auf jeden Fall dabei gewesen. Dann hätte ich Silver und Gold genannt, weil ich diese Auswahl total spannend finde. Mich zu entscheiden, wie komme ich jetzt besser durch, was sammle ich da noch ein. Jetzt kommen wir allerdings tatsächlich ein bisschen von alles auf eine Karte weg. Ich kann mich dazu ansonsten nicht äußern, weil ich keine Spielerfahrung habe.
Ja, du hast allerdings keine Effekte wie bei Silver and Gold. Also du kreuzt tatsächlich nur an und du hast manchmal den Effekt, dass du hast dann diese Sonderreihen, wenn du den hast, kriegst du noch irgendwie extra Punkte, ne? So war das doch. Wenn du zwei diese Reihen hast, dann kriegst du extra Punkte. Das ist das Einzige, was ein bisschen, ich sag mal, besonderer ist, aber ansonsten kreuzt du wirklich nur an. Es ist ein Glücksspiel.
Ja, du hast aber eben noch eine sehr schöne Kategorie aufgemacht. Du hast das, wie hast du es genannt, Enkel- und Großmutterspiel. Oder wie ich das ja auch gern sage, ein generationenübergreifendes oder ein generationentaugliches Spiel. Und da scheint alles gegeben zu sein, nämlich die Würfel, die gut greifbar sind, die kontraststarken Formen, die mit Farben untermalt sind. Wie groß ist denn der Raum, auf dem man selber dann sein Ergebnis einzeichnen kann? Das ist ja auch immer bei generationenübergreifenden Spielen eine wichtige Sache. Sehe ich das gut? Habe ich da viel Platz, was einzutragen? Oder reicht es, wenn ich einfach X'e mache und dann sieht das ganz egal aus?
Ich würde sagen, das ist so doppelte Kreditkartengröße. Also es ist schon frickelig. Oder halt normale Kartengröße halt. Ja, doch, es ist so. Also wenn du, ja, es ist ja auch alles recht eng beieinander.
Ja, aber du musst halt ja auch keine Zahlen oder Summen eintragen, sondern einfach nur wegkreuzen. Also
Das stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, bevor ich es vergesse, also der Unterschied, wenn du farbfehlsichtig bist oder irgendwie, du kannst das Siebeneck und das Achteck sehr schlecht voneinander unterscheiden. Also von der Form her. Das ist tatsächlich etwas schwierig. Ja. Ist, glaube ich, gelb und grün, das sollte dahingehend kein Problem sein, aber trotzdem, ja, es wäre das gegebenenfalls zumindest ein Hemmnis, wenn kein Hindernis, aber ein Hemmnis vielleicht.
Wenn ihr da übrigens neugierig seid darauf, nach welchen Kriterien eben solche Spiele bewertet werden oder vielleicht sogar prämiert werden, mit einem Siegel ausgezeichnet werden, dann solltet ihr doch gerne die Gelegenheit nochmal nutzen, bei www.jungundaltspielt.de, dem Spielecafé der Generation, euch da so ein bisschen schlauer zu machen. Denn die haben richtige Expertinnen und Experten, wenn es darum geht, solche Spiele wirklich intensiv zu testen und dann auch mal eine Empfehlung auszugeben. 5 Spiele haben wir. Fehlt noch eins. Fehlt noch meins. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich ja Quicks jetzt ins Rennen werfen würde. Oder eben ein anderes von den vielen geilen Würfelspielen bei NSV. Und habe mich entschieden, auf fast die gleiche Schachtelgröße, auf einen Verlag, der erst, lasst mich lügen, 2022, 2023 sich gegründet hat, aber die eben auch den Esprit von NSV weitertragen, denn da schien es meiner Kenntnis nach auch eine gemeinsame Geschichte gegeben zu haben. Den Verlag, den ich jetzt hier hervorheben möchte, das ist Candy, und das Spiel, auf das ich referenzieren möchte, das heißt Tüfteln. Und Tüfteln ist eben für mich ein klassisches Roll-and-Ride-Spiel, denn ihr habt 2 Würfel, 2 weiße, eher langweilige Würfel, die würfelt ihr. Danach habt ihr 2 Ergebnisse, sagen wir eine 3 und eine 5. Und dann müsst ihr eben diese Zahlen in eurem Spielplan eintragen und ihnen ein Plätzchen suchen. Euer Spielplan, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt 9 Vierecke. Jedes Viereck besteht aus 4 möglichen Feldern, in die man Zahlen eintragen kann. Und eigentlich geht jetzt so ein bisschen ein kleines Pokerspiel los. Denn je besser das Ergebnis, das ihr letztendlich in ein solches Viereck eingetragen habt, desto mehr Punkte kriegt ihr. Natürlich kriegt ihr, wenn ihr einfach nur 2 Fünfen dort eintragt und der Rest ist Quatsch, weniger Punkte, als wenn ihr 4 Fünfen eintragt. Also da, na, erinnert so ein bisschen an Poker. Je besser das Blatt, das ihr dann letztendlich in so einem Viereck habt, umso besser ist es. Dann gibt es natürlich auch noch Straße. 4 Werte eines Würfels, die aufsteigend im Uhrzeigersinn liegen. Es gibt dann auch noch so eine Resterampe wie den Mix. Ja, und da trägt man halt eben das Ganze ein. Gibt allerdings noch eine sehr geile Sache, nämlich ich kann mich nicht nur entscheiden, die beiden weißen Würfelwerte eben auf weiße Felder einzutragen, sondern es gibt auch noch etwas, was ich gerne die blaue Rutschbahn nenne. Das ist eine Verbindung zwischen 2 dieser Vierecke und dann musst du eben halt die beiden Ergebnisse auf die beiden Felder dieser Rutschbahn eintragen und ein Ergebnis liegt eben in einem Viereck und das andere Ergebnis in dem anderen Viereck. Das ist alles auch eher unspektakulär, aber es ist eine richtig angenehme Tüftelei um die meisten Punkte. Und du guckst natürlich immer auch, was ist bei den anderen so, was passiert. Haben die eben schon mehr Straßen als du hingekriegt, dann weißt du, oh, dann musst du vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Vierer spielen. Dann versuchst du natürlich auch Ergebnisse zu erreichen, dann kommen die Würfe nicht. Dann ist so dieser normale Ärgerfaktor halt dabei, den man halt hat, wenn man würfelt und die Ergebnisse nicht auftauchen. Und in dieser Grundversion ist das schon ein richtig solides, angenehmes, kurzweiliges Würfelspiel. Wenn ihr allerdings dann den Spielplan umdreht, dann habt ihr wieder so ein Layout, eben auch mit diesen neuen Feldern, die aus 4 Kästchen bestehen. Aber dort definiert ihr Zahlen, denn die sind noch farbig unterlegt. Und wenn ihr dann erst einmal eine 5 in ein grünes Feld eingetragen habt, müsst ihr alle weiteren grünen Felder auch mit einer 5 lösen. Und dann wird da so ein richtig kniffliges Zahlenrätsel draus. Das macht mir Spaß. Und während die Vorderseite, die gelbe Seite, so ein familientaugliches, wir sitzen zusammen und würfeln ein bisschen, unterhalten uns dabei Spiel ist, bei dem jede Person genau 15 Mal dran ist, ist auf der Rückseite wirklich ein sehr hartes Kalkulieren und ein Gucken und ein Tüfteln und man kriegt weniger Punkte, weil man sich noch mehr anstrengen muss. Candy hat einen Haufen sehr gute Spiele mittlerweile rausgebracht, unter anderem ja auch das legendäre Kuka-König. Das ist ein Würfelspiel, das mir sehr gut gefällt und das ich euch so ein bisschen ans Herz legen wollte. Und vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit Tüfteln gemacht. JD nickt schon, Hagü nickt auch. Ach, wie wunderbar. Lasst doch mal hören, wie es euch gefällt.
Doch, ich finde es total cool. Hatte ich gar nicht mal im Schirm, um ehrlich zu sein. War ja letztes Jahr eines der Neuheiten. Es ist schon ein halbes Jahr her, dass wir es gespielt haben. Aber völlig zu Unrecht, weil es ist ziemlich cool. Also alles, was Olli gesagt hat, diese ich sag mal, Poker-Variante, also Poker- das Poker-Feeling, was du da hast, ne, zum Eintragen, das ist absolut stimmig und macht Spaß und sorgt für Spaß und Spannung. Und ja, so ein Bier und Brezel, Kaffee und Kuchenspiel, das kommt gut hin. Ja, also ich finde es cool. Ich mag's.
Mich hat's nicht abgeholt. Das ist aber so ein persönliches Ding. Ich habe es mal angespielt und ja, die Poker-Variante ist drin und Tüfteln auch, aber weiß nicht, so ein persönliches Ding für mich. Das hat mich einfach nicht abgeholt. Es gibt manche Spiele, die sehe ich, die spiele ich und dann knallt's und dann will ich das auch weiter. Und bei dem Spiel meinte ich nach einer Runde, ja, haben wir noch was anderes? Ja, ohne dass es mich gelangweilt hat, das will ich gar nicht sagen, sondern ist nicht mein Thema.
Ja, es brennt nichts in dir, wenn du dieses Spiel spielst, gerade auf der Vorderseite. Na, es ist halt einfach ein entspanntes Gewürfle. Man könnte auch sagen, ja, dann habe ich halt gewürfelt und ein paar Zahlen eingetragen. Mir reicht das schon, aber das ist ja ein sehr, sehr gutes Argument dafür, dass Spiele auf jede Persönlichkeit unterschiedlich wirken können und Stimmen zum Klingen bringen können. Und deswegen ist es ja auch so gut, dass wir so eine ganz, ganz, ganz große Vielfalt haben.
Absolut.
Das macht es vielleicht nicht notwendigerweise einfach gleich, wenn wir uns um einen Jacques Wiesel kümmern. Aber lasst mich noch sagen, dass eben Tüfteln 2024, Judy hat es bereits gesagt, bei Candy erschienen ist. Reinhard Staupe und Yannick Walter sind die beiden Jungs, die sich das Spiel haben einfallen lassen. Ja, also an dieser Stelle nenne ich auch nochmal die Personen, die im Hintergrund eben für die ganzen Illustrationen sorgen und dafür, wie dieses Spiel erscheint. Denn da tauchen immer zwei Namen auf, nämlich Sandra Freudenreich und Oliver Freudenreich. Das sind wohl also auch wirklich Legenden hier in diesem Bereich, dieser abstrakten Spiele, die dann illustriert werden, bei dem es Würfelbögen gibt. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass im Bereich des Roll'n'Rides immer mal wieder Namen häufiger auftauchen, weil sich Leute in diesem Genre einfach gut auskennen. Ja, das finde ich gut.
Wollen wir gleich nochmal unsere ehrenhaften Nennungen nennen, Olli?
Oh ja, natürlich.
Du hast ja noch mindestens 4 Spiele in petto.
Ja, genau.
Auch. Und Hagü mit Sicherheit auch.
Ja, Hagü hat ja schon am Anfang gesagt, wie, was, nur 2 Spiele? Und hat die Augen gerollt. Da muss man ganz schön Überzeugungsarbeit leisten. Hagü, fang doch mal an. Was hättest du noch gern vorgestellt, wenn du dich nicht hättest müssen auf 2 Spiele reduzieren?
Auf jeden Fall, Moment, Railroad Dice. Das ist vor 2 Jahren rausgekommen. Italienischer Verlag und du musst halt würfeln. Die Würfel haben Schienensymbole.
Ah, Railroad Inc. Genau.
Inc., sowas, ja. Genau. Railroad Inc. Railroad Dice ist noch älter. Ah, das ist, glaube ich, ja, über 20 Jahre. Ja. Ich habe beide da. Railroad Inc. War jetzt für mich so das Highlight vor 3-4 Jahren. Vor allem, weil es Unmengen von Custom Dice dazu gab. Oh, ja. Mit auch mindestens, ich glaube, 4 Editionen. Die blaue, die gelbe, die rote, die lilare. Und noch Special Dice, du konntest ja so richtig austoben damit. Und mir macht's Spaß. Ich finde nur nicht immer unbedingt meine Mitspieler.
dann kann ich dir sagen, dass es ja jetzt ganz frisch seit der Messe eben ein Plättchenleger-Ableger dieses Spiels gibt. Der macht mir viel, viel mehr Spaß als Railroad Inc. Hat viel damit zu tun, dass es auch wieder so klein ist und da ist es ein bisschen größer. Hat auch damit zu tun, dass ich das so häufig verloren habe.
Genau, Railroad Tiles, ne?
Railroad Tiles, genau.
Ich habe ein bisschen geschummelt und ich wusste nicht, ob ich es auf die Liste draufpacken wollte. Darum habe ich es jetzt hier. Und zwar Era, das Mittelalter. Kennt ihr Era, das Mittelalter?
Oh ja, ein Roll-and-Steck-Spiel.
Ja. Roll-and-Stick-Spiel. Wie hieß nochmal, das ist eigentlich nur ein Rebrand von einem, wie heißt das auch nochmal? War das Wandel der Zeiten? Nee, das ist irgendwie, das basiert auf einem anderen, was es schon gab, aber es macht einfach so viel Spaß. Dann hast du den Fluss noch dabei, dann habe ich noch zwei, drei Promos dabei. Dann hast du Mauern, die du steckst und du steckst wirklich, also du malst die Sachen nicht auf, sondern du steckst die wirklich dahin und das ist einfach so unfassbar hübsch und niedlich und ja, das
ich glaube, es basiert auf Wandel der Zeiten.
Doch, Wandel der Zeiten, ne? Meine ich doch, ja. Genau, also die Regeln sind, ich würde fallen, oh Gott, ich habe das ewig nicht gespielt, muss ich
gerade sagen. Nahezu identisch.
Ja, ich meine auch. Nur halt in sehr viel aufgebohrter und total materialschlechtig, aber ich mag's.
Ja, ich habe es einmal gespielt, genau einmal in Hamburg. Und zwar zwei Nächte, bevor mir der VW-Bus geklaut wurde mit den ganzen Spielen drin.
Das war auch
Es war da drin. Und es ist emotional verbrannt. Ich möchte mich nicht mehr daran erinnert wissen und habe es auch nicht ersetzt.
Okay. Oh je. Aber hast du noch eine ehrenhafte Nennung für uns?
Ich hätte euch ansonsten gerne noch On Tour aufgebrummt. Da haben wir uns ja in unserer Top-Listen-Folge drüber unterhalten, dass ich das Cover so schön finde. Da würfelt man übrigens mit zwei zehnseitigen Würfeln und bildet immer eine doppelte Zahl. Also wenn du eine 7 und eine 9 würfelst, ist es die 79 und die 97. Beide Ergebnisse trägst du ein auf einer Karte durch die USA und du wählst gleiche Zahlen möglichst nah aneinander legen. Leider bist du nicht ganz frei, sondern du bestimmst auch nur mit einer Karte, in welchen Teil der USA du das eintragen möchtest. Macht mir immer wieder ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und natürlich habe ich ja auch schon Quicks genannt. Und ich hätte euch noch gern Knister empfohlen.
Oh,
würfel
toll.
Zwei Würfel und trage die Summe der Zahl in ein Raster ein aus 25 Feldern. Und guck, dass du in den Spalten und in den Reihen möglichst gute Pokerergebnisse hast. Da sind wir wieder mit dem Pokerergebnis. Ja, habe mich dann allerdings dann doch für Tüfteln entschieden, weil es noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Das Spiel hat, glaube ich, schon 28 Namen gehabt. In der Version, in der ich sah, war, heißt es Tüfteln. Ist ein geiles.
Das gibt's auch nochmal als Wortspiel. Das ist auch cool. Ich suche das gerade. Das habe ich auch. Da musst du halt Buchstaben eintragen und Wörter rausmachen. Wie heißt denn das auch noch? Das ist nicht Wömmeln. Hier. Kreuzwort. Nee, Kreuzwort ist es auch nicht. Kreuzwort? Ich glaube doch.
Ja, jetzt kann JD heute Nacht wieder nicht schlafen, bis er endlich rausgefunden hat, wie dieser Titel heißt.
Kreuzwort, es heißt Kreuzwort, genau, ja. Das ist Knister, nur mit, hier, wie heißt sie denn? Nur mit Buchstabenwürfeln, ja. Hagi, hast du noch eins?
Ja, Krakatau, das wird kaum jemandem etwas sagen, ist, glaube ich, im Original von 1985, auf jeden Fall uralt.
Ein guter Jahrgang.
Und ist vor 8-9 Jahren nochmal als Kickstarter rausgekommen. Und du würfelst mit 12-seitigen Würfeln in weiß, in grau, in schwarz, die aber statt entsprechenden Werten auch nur Farbtäfelchen haben. Das heißt, die sind rot, blau, gelb und entsprechend würfelst du dann deinen Supervulkan, ob da jetzt mehr so ein Krakatau ausbricht oder mehr der Mount St. Helens. Ein ganz interessante Spielmechanik, vor allem, weil sie schon 40 Jahre alt ist, das Originalspiel. Und nur in dem Zusammenspiel der Farben der Würfel mit den Farben der Flächen zusammen wirkt. Im Hintergrund hast du aber immer so, die Würfel sehen noch ein bisschen aus wie, ja, so Lavabrocken oder so Gesteinsbrocken. Es ist also wunderbar getroffen, dass das Thema sich in diesen Würfeln, also du hast das Gefühl, dass du schmeißt gerade ein paar Lavabrocken durch die Gegend. Ist ein absolut selten. Ich bin auch froh, dass ich es damals mir geholt habe. Und macht auch total Laune, weil es so ganz anders ist und trotzdem so modern rüberkommt, obwohl es schon 40 Jahre alt ist.
Cool, kenne ich, sagt mir gar nichts. Olli, dir?
Nee, kenne ich auch nicht. Aber bevor ich vergessen habe, welche Titel wir vorgestellt haben, sollten wir nochmal einen Schnelldurchlauf machen und vielleicht mal gucken, ob wir doch heute noch einen Jacques Wiesel kriegen. Hagi, fang nochmal an. Was war dein erster vorgestellter Titel heute?
Dungeons, Dice and Danger.
JD, du hast weitergemacht mit
Rajas of the Ganges, The Dice Charmers.
Ich habe euch Roll to the Top geschenkt.
Dann kam von mir Panda Royal.
Dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt.
Und ich habe mit Tüfteln die Runde nochmal abgeschlossen. Und ich fürchte, heute wird's schwer. Glaubt ihr, wir finden ein Jacques Wiesel bei diesen 6 Titeln?
Panda Royal. Was?
Aber nein, die Stimme der Vernunft sagt, Panda Royal, geiles Spiel, aber kein Home-Run. Ich sitze weit genug von dir weg, du kannst mir nichts tun. Ich kann jetzt einfach mal stark sein, ich werde nicht umkippen.
Ich weiß, wo du wohnst.
Also bei The Dice Charmers, da haben wir Hagü nicht im Boot. Hat er noch nicht gespielt, wird er wahrscheinlich mögen. Bei Tüfteln war er nicht im Boot, weil das fand er nicht so geil. Sind wir schon mal raus. Roll to the Top habt ihr Jungs nicht gekannt. Ist also auch schon mal raus. Haben wir es schon mal noch auf 3 Spiele reduziert. Eins davon war Panda Royal. Die Stimme der Vernunft sagt nein. Bleiben noch 2 Spiele.
Alles auf eine Karte sagst du nein, weil hast du nicht gespielt.
Habe ich nicht gespielt?
Infame Symbole.
Dann bleibt eben noch Dungeon Dice and Danger, was wir am Anfang verworfen haben, weil es uns keine Freude gemacht hat.
Ja, dann ist es heute mal kein Jacques Wiesel, was?
Dann ist es mal kein Jacques Wiesel. Ich frage jetzt nur hypothetisch, hätten wir uns bei Quix geeinigt?
Nein.
Bei Quinto vielleicht.
Bei Quinto, okay. Ja. Bei Quinto bin ich auch bei dir.
Quinto ist mir schon so anstrengend. Das ist mit den schrägen Linien. Das ist da, mein altes Gehirn macht dann immer mit. Nee, ach, Leute. Ist auch ein gutes Spiel. Ja gut, heute dann eben kein Jacques Wiesel.
Schade, schade. Dafür haben wir noch ein Spielchen, Olli.
Ja, Hagi, wir würden noch ganz gern etwas mit dir spielen. Ich habe dich vorhin gebeten, dir das Erscheinungsjahr von Dungeon Dice and Danger zu merken. Das war das Jahr 2020. Mhm. Und eben das Jahr 2025. Das steht für das zweite Spiel, das du vorgestellt hast, nämlich Panda Royal. Wir gehen davon aus, dass es die deutsche Version ist. Ja. Du hast jetzt 2 Rahmendaten, nämlich 2020 und 2025. Und ich werde dir jetzt Würfelspiele vorstellen. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es Roll-and-Write-Spiele sind. Und in bester Hitster-Manier bitten wir dich, diese Spiele in den Zeitstrahl einzuordnen. Du kannst dann einfach immer sagen, ja, vor oder nach. Also wenn du es nach Panda Royal machen würdest, wäre es ein bisschen komisch. Aber ich denke, du hast das Spielprinzip verstanden. Ja. Jedes Mal kannst du sagen, ich nehme noch einen oder ich steige aus. Insgesamt warten 1, 2, 3, 4 relativ normale Spiele auf dich. Und für den 5. Titel, wenn du den auch dann noch spielen möchtest, haben wir nochmal ganz schön in die BGG-Kiste reingegriffen.
Speed Dating ist schon weg.
Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt alles zu verlieren. Du hast allerdings JD an deiner Seite, wenn du eine zweite Meinung brauchst oder wenn du das Gefühl hast, es wäre gut, wenn der auch mit drauf guckt, denn er kennt die Spiele auch noch nicht.
Okay.
Dann fangen wir mal an. Das erste Spiel, das hast du selber bereits genannt, das war Railroad Inc. Und zwar in der blauen Variante. Du hast ja gerade eben schon gesagt, es gab 1000 verschiedene farbige Varianten. Ja. Aber es geht um die blaue Variante. Deine Aufgabe ist es, setze es in dem Zahlenstrahl ein.
2022.
Du musst einfach nur sagen, vor Dice Dungeons and Danger oder
danach.
Dazwischen, danach. Okay.
Also zwischen beiden, ja, zwischen beiden.
Zwischen beiden? Mhm. Noch einmal, es geht nicht um die orangene Version oder die grüne Version den ganz, ganz super vielen Kasten-Dice-Würfeln, sondern die alte Version. Und dabei ziehe ich die Augen weit auseinander.
Ja, wenn du mir schon so einen Hint gibst, dann muss ich wohl sagen, vorher.
Oh, danke, danke, danke. Also, die Reihe, die du meinst, ist Railroad Inc. Challenge. Das ist die Reihe, die aktueller ist. Die Railroad Inc.-Reihe, das sind die rote, die blaue und ich glaube die grüne, weiß ich gerade nicht mehr genau, aber die rote und blau auf jeden Fall, die waren davor.
Genau, 2018. Wie gut, dass ihr ein Team seid.
Okay.
Also, das liegt jetzt schon mal richtig. Du hast 2018, du hast 2020 und 2025. Das nächste Spiel, das wir dir anbieten, das ist Saint-Malo von Inka und Markus Brandt.
Da muss ich immer an den Song denken. Sir Malo von, ich glaube, oh Gott, wie heißen sie denn?
Sagt mir gar nicht.
Nein,
ehrlich nicht. Muss ich jetzt einfach schätzen.
Auch von Alea. Auch von Alea, genau. Auch ein abwischbares Spiel, wo man direkt auf die Boards draufgeschrieben hat.
Auf die Schachtel drauf, mit dem Edding.
Und seid ihr bewusst, du hast immer noch den Gruselostfriesen, der dir hilft. Zu eurem Verständnis, es ist für JD schlimmer, wenn man ihn Friesen nennt, statt Ostfriesen, als Gruselostfriesen.
Das stimmt, weil ein Franken nennt es doch nicht Bayer und umgekehrt. Das ist tatsächlich etwas Regionales.
Dann würde ich sagen, noch davor.
Noch davor ist auch absolut richtig. Sag mal los, tatsächlich in Urgestein, das ist schon aus dem Jahr 2012. Also okay. Richtig, richtig alt schon. Auch schwer zu bekommen. Meiner Meinung nach allerdings auch gut.
Und da schon bei Alea drin gewesen?
Ja.
Okay.
Von Inka und Markus Brandt.
Dann geht es weiter. Du hast ja eine Liebe für Custom Dice. Und zumindest mal hast du hier Spielpläne, die sehr, sehr, sehr crazy sind. Das nächste Spiel, das wir dich bitten einzuordnen, das heißt Dizzle.
Oh ja, Moment.
Eins der ersten Würfelspiele, Roll-and-Ride-Spiele, bei dem man auch so einen Kampagnenblock dabei hatte, wo man verschiedene Szenarien spielen konnte.
Lange her.
Ja. Ralf zu
Lindsay. Science-Fiction-Thema.
Bombe und so.
Ja, eine Bombe, genau.
Also ich entsinne mich, dass es von Schmidt war.
Richtig.
Eine kleine, aber feine Reihe.
Ich würde es zwischen die St. Malo und halt den Blue Ink packen. Also die blaue Packung von Railroad Ink.
Was? Du würdest es nach der blauen Packung von Railroad Ink packen? Habe ich das richtig verstanden?
Also zwischen 2012 und 2019, so rum.
Ja, ich würde mal sagen, 2019, da liegt es gut. Und wenn wir mal ignorieren, dass Railroad Inc. 2018 war, ist okay, auch das richtig. Wir rücken mit dem vierten der fünf Spiele ein bisschen näher. Und dieses Spiel habe ich ausgewählt, weil es einen der coolsten Namen hat, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es ist nämlich das Dinosaur Island Roar and Ride. Ein Ableger von Dinosaur Island.
Das habe ich noch nie gehört. JD, hilf mir.
Der große Bruder war irgendwie um 2018, 2019 rum. Und das Roar and Ride war auf jeden Fall danach.
Ja, das ist schon mal
das ist aber gefährliches
gutes Halbwissen. Bauchgefühl, aber JD.
Ja, ich habe viel Bauch, da habe ich viel Gefühl drin. Also das kann ich dir sagen. Ich würde jetzt 21 tippen. 2021 eben im Türen.
Und damit liegt es auch nach Dizzle und vor Panda Royal absolut richtig und eben noch vor Dungeon Dice in Danger. Auch wieder ein Volltreffer. Hey, zusammen seid ihr tatsächlich ein gutes Team, unausstehlich, aber gut.
Sagt Anna auch immer, hey, super.
Den letzten, den schenke ich dir einfach noch und ich gebe dir einen Freibrief, denn ich habe von dem Spiel noch nie etwas gehört. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Qualifikation für JD, der kennt ja solche kleinen Exoten, vor allem mit komischen Namen. Das Spiel, das du jetzt noch bitte einordnen sollst, heißt 2 von 4, hol sie dir. Ein Roll-and-Ride-Spiel, 2 von 4, hol sie dir.
Ich sag pauschal 1994. Das klingt so 90er. Es gab dieses Daumen drauf. Gibt's auch irgendwas. Das klingt total bescheuert. Da war irgendwie eine Zeit lang. Ich dachte 1994.
Hast du vielleicht noch einen besseren Tipp, Hagi?
97?
Nee, weil es so blöd klingt, denke ich mir, dass es vielleicht sogar was ganz Neues ist.
Es ist relativ neu. Ja, 2 von 4, hol sie dir, ist aus dem Jahr 2021.
Was
ja,
ich hätte Hölle? Jetzt 23 oder so gesagt. Das hört sich so blöd an, das kann auch was Neues sein.
Ja, also es ist tatsächlich auch eins dieser Spiele, die ich nicht gesehen habe, die ich nicht in den Fingern hatte, ist bei Kreativbunker erschienen. Designer ist Yannick Walter, über den haben wir vorhin ja uns schon mal ausgetauscht, als es um Tüfteln ging. Aber das ist so ein Spiel, das ist einfach untergegangen.
Guckt euch bitte kurz mal das Cover an. Das sieht schon ein bisschen nach 90er aus.
Ziemlich, ja.
Du willst auch recht haben, JD, oder?
Ich will einfach auch nur das letzte Wort vielleicht auch. Ja. So.
Auch das kriegen wir nachher noch hin. Aber JD, bevor du nachher beim Wumms das letzte Wort hast, Hagi, lass uns doch einmal noch mit dir über etwas sehr Privates sprechen. Wir fragen immer unsere Gäste, welchen Brettspielwunsch sie in sich tragen. Und wir würden dir auch gerne die Möglichkeit geben, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn du noch einen inneren Brettspielwunsch hast, egal wie abgefahren, egal wie außergewöhnlich, hier darfst du ihn äußern. Und JLD und ich haben ja eine ganz große Karriere hinter uns als Glitzerelfen und haben zwar noch nie einen Wunsch in Erfüllung gesetzt, aber uns immer wieder über eure Wünsche gefreut.
Ja, der Wunsch liegt hier. Er ist eigentlich fertig. Ich habe nämlich mein eigenes Würfelspiel schon längst erfunden.
Oh, Spannung.
Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Das Spiel heißt, wird heißen Celtic Cubes. Das Spielfeld besteht aus solchen Kacheln, die du aneinander setzt, um dann ein großes Spielfeld zu haben. Und die Würfel sind gleichzeitig durch Kippen die Spielsteine. Und die Richtung wird vorgegeben durch das Symbol, was drauf ist.
Ja, und was ihr jetzt nicht sehen könnt, das sind marmorierte Würfel. Die sehen schon sehr schicki aus. Die haben sehr stilisierte Pfeile drauf. Die geben wahrscheinlich die Richtung an. Und natürlich auch so ein bisschen keltisch angehaucht.
Genau, es sind keltische Spitzen. Ich habe an dem Spiel ungefähr 5 Jahre getüftelt. Das Spiel ist auch schon einige Jahre fertig. Und es macht auch Riesenlaune. Das Problem dahinter bei mir ist eigentlich mehr eine Kopfsache. Denn als ich das Spiel fertig hatte, ist ein sehr, sehr naher Verwandter von mir gestorben, zu dem ich eine sehr enge Bindung hatte. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Spiel in die Hände nehme, dann tut's ein bisschen weh. Aber ich bin jetzt nach einigen Jahren so weit, dadurch, dass ich auch dieses Jahr auf der Spielemesse ganz viele neue Antriebe gefunden habe, ganz viele neue Leute, ganz viele Netzwerke. Also so viel wie dieses Jahr habe ich noch nie in meinem Leben genetzwerkt. Ich werde das Spiel nicht im Eigenverlag rausbringen, was die erste Idee war, das über einen Kickstarter oder über andere Plattformen dann entsprechend zu starten, sondern ich werde mir vorgenommen, so ab Januar, Februar werde ich die großen Verlage abklappern, weil man ja dann den einen oder anderen mittlerweile auch kennt. Und vielleicht wird dann mein eigenes Würfelbrettspiel, denn es ist ein Brettspiel und die Würfel sind die Spielfiguren. Und Ziel ist es halt, du musst auf die Seite des anderen Druiden kommen, um ihn dann mit einem dieser Felsblöcke zu erschlagen.
Das ist sehr lebensbejahend. Zack.
Ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass du also nicht nur den Verlag findest, der dein Spiel veröffentlicht wird, sondern dass du halt eben auch dieses Gefühl mit diesem Spiel weitertragen kannst und diese sehr, ja, persönliche Erfahrung für immer mit diesem Spiel dann auch vielleicht zu einem Abschluss finden kannst. Das ist ja auch so eine Form von Closure, wenn es dann vielleicht dann doch anderen Menschen auch Spaß macht.
Absolut.
Ja, Gü, es war uns ein wildes Fest mit dir. Wir haben über viele, Dankeschön. Viele Dinge gesprochen, sogar am Schluss jetzt noch hier so exklusiv die Information bekommen, dass du ja quasi auf einem fertigen Spiel sitzt. Es bleibt uns eigentlich nur noch der Wumms. Und du wolltest heute das letzte Wort haben, oder?
Das heißt, ich sag 1.
Wahrscheinlich.
Okay.
Hagi, stimm mit ein. 3, 2.
Das letzte Wort. 1.
Wumms. Dankeschön, das war's.